Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Hallo, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WIMAF. Wiedersehen macht Freude. Und heute, ihr wisst es, ihr ahnt es, ihr fühlt es, ihr spürt es, ihr kennt es, ihr wollt es, ihr braucht es, ihr findet es super. Heute ist Dezember. Und Dezember bedeutet traditionell bei diesem Podcast, dass wir einen ganz besonderen Monat für euch im Programm haben. Es gab den Harry Potter Dezember, es gab den Star Trek Dezember und jetzt sind endlich alle Träume wahr geworden. Jetzt gibt es ihn. Hier ist für euch ganz exklusiv heute der erste Teil Weihnachten. Maria und ich, Maria, meine Ehefrau, meine kongeniale Partnerin, mein Kompass, mein Felsen zum Anlehnen. Lehnt man sich an Felsen an? Ich weiß es nicht. Das macht man wahrscheinlich normalerweise nicht. Ich mache es aber, denn sie ist der einzige Felsen der Welt, der steinhart und butterweich ist und der mir so viel Geborgenheit schenkt wie nichts anderes. Kein Element es in diesem Universum zu schenken vermag. Begrüßen Sie mit mir zusammen diese Frau, deren Namen ich schon gesagt habe, Maria Bokelberg. Hallo.
Hi.
Hallo Maria. Heute eine der seltenen, wir hatten das glaube ich ein oder zweimal in der Geschichte von WIMAF, dass wir remote aufgenommen haben.
Das stimmt, ich glaube es ist sogar erst das zweite Mal. Wir müssen glaube ich auch die Kameras ausmachen.
Okay.
Weil ich habe das Gefühl, dass die Verbindung sonst nicht so gut ist.
Verstehe.
Obwohl es mich sehr traurig macht.
Ja. Und einmal hatten wir das irgendwie, da warst du im Hotel, da hast du dich mit dem Handy aufgenommen.
Ja,
ne?
Das war, ich will es nicht eine Paniksituation nennen, aber es war schon sehr nah dran an einem allgemeinen Unwohlsein. Ich weiß auch gar nicht, irgendwie hatte ich das, glaube ich, vergessen oder liegen lassen zu Hause, weil ich hatte natürlich gewusst, dass wir aufnehmen, aber irgendwie hatten wir kein Aufnahmezeug dabei, also ich.
Ne, wir hatten es irgendwie spontan, es war glaube ich so halb spontan, weil wir irgendwie eine Folge brauchten. Irgendwas
es war Wayne's World 2.
Ah ja, okay.
Nee, Wayne's World 1, wir haben 2 nie gesehen. Warum fange ich bei 2 an? Was ist denn mit mir?
2 ist ja der bessere, weil 2 ist ja mit Christopher Walken.
Bevor es heute losgeht, habe ich eine wichtige Frage an die HörerInnen. Kann ich die jetzt stellen? Passt dir das gerade?
Also, es geht ja an die HörerInnen, nicht an mich. Deswegen,
naja, aber weißt du, ich will schon auch mit dir absprechen. Also.
Okay. Okay, Maria.
Okay, vielen Dank. Und zwar auch, wenn ich euch die jetzt stelle, möchte ich, dass ihr kurz auf Pause drückt und dann erstmal zu einem eurer Devices rennt und uns diese Frage beantwortet.
Wow.
Ja. Aber war das ein gutes oder ein schlechtes Wow?
Ja, das war kontextsensitiv.
Ich sehe
ja
dein Gesicht nicht.
Bleibt dem Hörer überlassen.
Ja, ich fand es aber so sensitiv, dass ich es gar nicht mehr. Na egal. Also, Leute, was wollt ihr lieber? Dass ich mit Nils und euch Weihnachten mache? Weil ich würde es tun unter einer Bedingung. Und zwar würde ich es tun, wenn ich nie wieder Lindenstraße gucken müsste.
Und da kommen auch schon die ersten Polls rein. Oh,
du bist auch so ein
ganz,
Poll.
Ganz enges Rennen, 97% pro Lindenstraße.
Ist es deine Vermutung?
3% pro Weihnachten, ja, auf jeden Fall.
Okay.
Also die Leute sind ja schlau, die denken ja langfristig. Die wollen ja langfristig Unterhaltung haben, anstatt jetzt einmal diesen kurzen Kick. Diesen
aber
zugegeben sehr, sehr guten Kick.
Das möchte ich kurz anzweifeln. Sind die Leute schlau und wollen lieber die langfristige Befriedigung? Weil ich zum Beispiel will immer den sofortigen Kick und deswegen habe ich auch, esse ich sozusagen auch immer lieber Süßigkeiten, als mich mittelfristig gesund zu ernähren. Was ja auch ein Kick wäre, gesund zu sein.
Ja, aber ich glaube, bei so einem Hörvergnügenskick, da geht man etwas strategischer vor.
Ich glaube, du überschätzt auch, wie sehr die Leute Weihnachten wollen.
Die Leute wollen Weihnachten. Weihnachten ist hier das am meisten nachgefragte Spin-off von WIMAF. Die Leute brauchen Weihnachten. Aber okay, ich meine, stell dich quer, Maria, ist okay. Ist das halt so.
Ja, okay. Ciao. Jetzt, wir haben eine Mammutaufgabe vor uns.
Mammutaufgabe, ja.
Wir haben uns wieder zusammengefunden, um ganz besondere Filme, die mir sehr am Herzen liegen, zu gucken, die deinem Herzen relativ weit fern liegen. Und trink ruhig was, Nils. Mach in Ruhe.
Danke. Ich hab so einen Durst plötzlich.
Das ist auch alles sehr aufregend hier.
Naja.
Und zwar Herr der Ringe. Es ist Herr der Ringe, Dezember. Wir haben noch keine gute Hashtag-Abkürzung übrigens.
Tolkien-Zember.
Tolkien-Zember. Klar, wenn du halt willst, dass niemand jemals auf eine Schreibweise einigen kann. Ich hatte
oder
ja.
Wie wär's denn mit Frodo-Zember?
Oder Frodez. Wie findest du Frodez?
Frodez.
Ja?
Frodwend.
Nee, das ist ja. Frodwend ist ja Quatsch.
Frodwend ist doch super.
Nee, Frodwend ist auch so religiös. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich will Frodzember.
Na,
nee,
mach mal Frodzember.
Frodez.
Frodez. Na, Frodez klingt aber Frodez klingt wie so eine Vaginalsekret-Tablette.
Nils, da red einfach mal nur für dich, was dein Kopf da gerade draus gemacht hat.
Nee, weil Viagra gibt's ja schon dann quasi so ein.
Klar,
wir haben
Viagra,
jetzt Viagra
Frodez,
für Frauen.
Wenn du es ganz schnell sprichst, klingt's auch genau gleich. Auf jeden Fall, dann machen wir Frozember.
Okay, dann machen wir Frozember.
Okay, Hashtag Frozember, Leute. Frozember, ihr wisst, EBER. Frozember.
Ja.
Herr
haben
der
wir
Ringe.
Das auf jeden Fall schon mal.
Wir gucken erst alle drei Herr-der-Ringe-Teile und dann alle drei Hobbit-Teile, wobei ich jetzt öfter beim Gucken gedacht habe, wir hätten es vielleicht andersrum machen sollen, weil es ja chronologisch andersrum ist und sich tatsächlich öfter, als ich dachte, darauf bezogen wird. Was so lustig ist, weil wenn man so Filme guckt und man hat der Hobbit weder gelesen noch gesehen, wie man das so überhört. Ne? Also wenn man es nicht einordnen kann. Und wenn man dann aber plötzlich die andere Geschichte kennt, denkt man dort, krass, die beziehen sich ja schon wieder darauf.
Das hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr gewusst alles. Was ist denn eigentlich mit dem Simarillion?
Was?
Was ist mit dem?
Ich würde es dir gern sagen. Ich weiß nur nicht, worüber du sprichst.
Cyrilmayon. Sevilla. Naja, das ist doch auch so ein Buch, auf das sie sich immer alle beziehen. Ich glaube, das Buch, in dem sozusagen diese ersten Kriege beschrieben werden oder so. So quasi die Urgeschichte von Mordor und so, glaube ich, ist das. Wenn mich nicht alles täuscht.
Ach so, das weiß ich nicht.
Weil das
ich weiß, was du meinst, stimmt. Aber jetzt weiß ich auch, was du meinst. Also Sevilla hat mich kurz abgelenkt, ob wir jetzt noch über Herr der Ringe reden oder Herr der Ringe Triple X oder
Herr der Ringe Spain. Errores del Ringos.
Eine Sache, wir machen eine Sache, liebe Leute, jetzt gibt's hier auch nochmal eine kleine Anmerkung aus der Redaktion. Ich werde jetzt live vor euren Ohren Frieda eine Sprachnachricht aufnehmen, die ich ihr jetzt gerade angefangen habe einzusprechen, um ihr zu sagen, dass wir gerade WIMAF aufnehmen, weil die liebste Frieda mir geschrieben hat und ich es nie leiden kann, sie warten zu lassen. Deswegen, liebe Frieda, du bist jetzt live in der Sendung. Wir nehmen gerade auf. Und ich melde mich nachher. Tschüssi. So, das habt ihr jetzt alle mitbekommen.
Okay, diese Nachricht hast du jetzt also so angeteasert. Er hat jetzt gesagt, dass du sie wenigstens einlädst, beim Frozember mitzumachen, aber so, stattdessen einfach irgendwie.
Liebe Frieda, nochmal eine Nachricht. Du bist natürlich, das habe ich völlig vergessen, eingeladen in den Frozember. Frozember ist jetzt der Hashtag und wir wollen, dass du gerne einen Film Herr der Ringe mit uns guckst. Ich würde sogar sagen, sie kann sich das eigentlich aussuchen. Den ersten haben wir jetzt gesehen, aber ab dem. Ja. Entweder einen von den beiden, die noch übrig sind, oder einen von den Hobbit-Filmen. Suchst du
oder aus. Oder die Silmarillion-Verfilmung.
Ja, oder Nils sagt noch was anderes, die sagt, was ich nicht verstehe und deswegen nimm mal einen von den fünf. auch mal ein bisschen Gästemanagement mitbekommen.
Absolut, absolut richtig.
Die nächste Sache.
Ja.
Nils. Lass uns
ganz schön einsteigen. Ganz schön viel Orga, bevor es. Achso, ich dachte, jetzt kommt noch irgendeine Orga-Sache.
Lass uns einsteigen, wollte ich sagen.
Okay.
Du hast gestern Abend Herr der Ringe die Gefährten gesehen.
Ja.
Ich auch.
Also, ich will eins vorweg schicken.
Und vorweg heißt übrigens bei Minute 10.
Ich habe die Herr der Ringe-Filme damals im Kino gesehen. Also schon den ersten habe ich im Kino gesehen. Und ich war richtig erstaunt. Ich habe gedacht, wow. Das ist ja krass. Also ich war richtig geflasht, als ich den ersten Herr der Ringe im Kino gesehen habe. Der sah geil aus, das war irgendwie ganz neu, das war ganz anders. Wir kannten Peter Jackson alle als Regisseur solcher Filme wie Braindead und Bad Taste, also so Comedy-Splatter-Filme, die für uns so die ersten Splatter-Filme waren. Dann hat er ja Frighteners gemacht mit Michael J. Fox, auch ein guter Film. Dann hat er diesen ganz tollen, sehr sensiblen Film über diese beiden besten Freundinnen in Neuseeland, der ich glaube 60er Jahre gemacht, Heavenly Creatures hieß der, glaube ich. Wahnsinnig toller Film. Und dann war irgendwie nicht klar, was dieser Mann als nächstes machen würde. Und dann macht er aber plötzlich sowas, so eine super glossy, high-class, ultra mega effektvoll gestopfte Riesenproduktion, was sehr, sehr überraschend war und wo man gedacht hat, okay, gucken wir uns mal an. Und ich, nie ein großer Fantasy-Fan gewesen, hab aber dann diesen ersten Film im Kino gesehen und war richtig in den Sitz gedrückt und wollte am Ende vor allem unbedingt wissen, wie geht's weiter, warum muss ich jetzt so lange warten, bis der zweite Teil kommt, weil ich muss wissen, wie diese Geschichte weitergeht.
Für mich jetzt hier schon der erste Story-Twist, dass dir das gefallen hat.
Ja.
Weil ich dachte ja immer, Dezember ist dafür da, dich zu quälen. Jetzt ist natürlich dein großer Longcon offensichtlich gerade explodiert, dass du die Filme diesmal magst.
Moment. Erstens reden wir hier nur von den Herr der Ringe-Filmen, von der Herr der Ringe-Trilogie.
Aber
der Hobbit
sind ja schon mal die Hälfte der Filme, die wir gucken.
Moment. Der Hobbit muss ganz scharf davon ausgeklammert werden. Und was aber auch noch on top kommt, ist, ich rede jetzt davon, wie ich sie damals zum ersten Mal gesehen habe. Währenddessen ist aber sehr viel Filmwasser den Kinoreihen runtergeflossen. Und meine Sehgewohnheiten und auch meine, sagen wir mal, Inhaltstoleranz Filmen gegenüber hat sich, ich meine, wann war der erst im Kino? Das muss 2002 oder so gewesen sein. So die Ecke, 2001, 2002.
2001 war der erste.
Genau, das ist 19 Jahre her, Maria. Ich muss sagen, wenn ich jetzt Herr der Ringe sehe, dann hat sich da einiges daran geändert, wie ich den wahrnehme.
Okay. Trotzdem
also,
ist es ja nicht so wie bei Harry Potter, wo du schon reingegangen bist. Ich habe diese Filme nicht verstanden. What's happening?
Ja, aber ich meine, ich muss jetzt auch zugeben, nachdem ich gestern jetzt den ersten Herr der Ringe. Ich meine, bei Star Trek war es ja auch so, dass ich gesagt habe, es gibt eine Grundsympathie für Star Trek. Mal gucken, was das wird. Jetzt bei Herr der Ringe ist es auch so, dass ich denke, so, ich fand die damals mal gut, mal gucken, was davon noch übrig ist. Ich habe jetzt gestern den ersten geguckt und muss sagen, gar nicht so viel von dieser
Es ist das zweite
Sympathie.
Mal, also guckst du den, hast du den das zweite Mal gesehen? Also wirklich quasi seit 19 Jahren nicht?
Ich glaube, ich habe ihn damals noch in der ersten Euphorie, nachdem er im Kino war, irgendwann mal auf DVD gekauft und dann auch noch einmal, aber auch nur noch mit einem halben Auge geguckt, weil es einfach viel zu lang war und irgendwie einfach gar nicht klar war, warum ich das so lange gucken muss.
Vielleicht sollten wir auch nochmal sagen, wir machen eine Sache, die für die meisten Herr der Ringe-Fans nicht okay ist. Wir gucken nicht die Extended-Version.
Das ist für Herr der Ringe-Fans nicht okay und wir haben auch das Buch nie gelesen, also ich zumindest nicht.
Ich habe es gelesen. Aber als Kind, also es ist quasi gelöscht. Okay. Ich habe das Anfang der 20er, habe ich mir komplette Lebenskapitel aus meinem Kopf gesoffen.
Man hat ja quasi schon von der normalen...
Ein kleiner Höflichkeitslacher wäre schon okay gewesen. Aber klar, zieh einfach weiter, als hätte ich nichts gesagt, Nils. Grüß mich. Hallo.
Die Verbindung ist gerade so schlecht.
Grüß mich, wenn du da bist, sollte ich sagen.
Hallo Maria.
Also, willst du doch was sagen jetzt?
Ja, man muss auch sagen, dass... Also wir haben die Kinoversion geguckt, aber schon bei der Kinoversion haben wir damals, waren sich die Kritiken einig, dass es die beste Literaturverfilmung aller Zeiten sei, weil sie so nah am Buch sei. Das bedeutet aber natürlich auch, dass im Grunde genommen jede inhaltliche Kritik, die ihr heute von uns hören werdet, und ich will nicht spoilern, aber von mir werdet ihr einiges hören, natürlich auch wahrscheinlich eine Kritik
an der Vorlage
ist. Wir freuen uns richtig
doll auf den Reveal an der richtigen Stelle, Nils.
Wahrscheinlich ja auch eine Kritik an Tolkiens Vorlage ist und nicht nur an dem Film. Sondern
aber da kannst du dich ja zum Glück unschuldig freimachen von, weil who knows?
Ja, ich mache mich da unschuldig frei von.
Ich mich aber auch, wie gesagt, ich kann mich auch kaum noch dran erinnern. Ich weiß aber, ich habe die, glaube ich, mit 13 oder so gelesen.
Ja. Als andere ihre ersten Zigaretten geraucht haben oder ihr erstes Mal hatten oder ihr erstes Bier getrunken haben oder endlich mal mit Jennifer aus der Parallelklasse geknutscht haben, saß die kleine Maria zu Hause und hat Herr der Ringe gelesen.
Also ich konnte schon immer sehr gut rauchen und lesen gleichzeitig, würde ich an der Stelle nochmal sagen. Aber zugegebenermaßen habe ich erst mit 15 all diesen Quatsch angefangen.
Verstehe.
Aber hab dann noch überraschenderweise weitergelesen. Also.
Ich glaube, ich habe auch was mit 15 geraucht oder mit 14, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich weiß es. Also bei mir.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir weiß es auf jeden Fall nicht.
Nils.
Maria.
Bevor wir heute loslegen, und ich hoffe, das wird eine schöne Tradition. Wir werden übrigens auch bei vereinzelten Folgen auch mal die ein oder andere Gästin oder Gast haben, würde ich nochmal ankündigen.
Ja.
Aber heute, bevor es losgeht, und das hoffe ich, wird eine schöne Tradition, gibt es ein kleines Quiz für dich, mit dem ich testen werde, wie konzentriert du diesen Film gestern geguckt hast.
Ich bin aufgeregt.
Bist du bereit?
Ja, nee, also aber
rate
egal.
Zu Hause gerne mit. Es ist übrigens auf Englisch, ich werde aber simultan übersetzen.
Du hast es nicht mal selbst geschrieben, du hast jetzt einfach ein Quiz aus dem Internet gesucht.
Natürlich.
Oder? Also...
Naja,
okay,
also
ja,
jetzt ist aber gut. Nicht die Extended Version gucken, aber ich soll selber ein Quiz irgendwie autorisieren. Nee,
ja.
Was ist schreiben, wenn
nee,
Autoren...
Nee, autorisieren.
Das, was
ja,
Autoren
das ist
machen,
Autor.
Ist nicht
ja,
Autor-
ist autorisieren.
Nein, ich hab, weil es Autoren sind. Aber das finde ich verwirrend, warum die beiden Wörter
ja, ja.
nicht zusammengehören.
Da ist Sprache sehr unpräzise an dieser Stelle.
Naja.
Muss man wirklich sagen.
Okay, also ich habe kein Quiz selber geschrieben, Nils. Lord
du hast
von
kein, du
Lord
hast kein
von
Quiz
Wörtern
autorisiert. Du hast kein Quiz autorisiert.
Also ich hätte gern mal eins autorisiert, weil ein paar der Quizze, die ich gefunden habe, waren ehrlich gesagt nicht okay.
Ja.
So, fangen wir mal an, Nils. Konzentrier
okay,
dich
ja.
jetzt.
Ich bin dabei.
Die Elben haben 3 Ringe bekommen.
Ja.
Die Menschen haben 9 Ringe bekommen.
Ja.
Wie viele Ringe haben die Zwerge bekommen? Ich gebe dir 4 Antworten vor.
Warte, gib mir keine. Warte mal. Die Menschen 9, die Elben dann 7.
Ich klicke auf 7. Eine von den 4 Antworten, die ich hier habe, ist 7. Und es ist richtig.
Ich habe nämlich die ganze Zeit, während sie die Story erzählt haben, durchgerechnet, wie viele Ringe gibt es denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, 20. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt 20 Ringe, aber einer ist der Superring. Der hätte man sich echt 19 Ringe sparen können.
Okay, ich mache mal weiter, kommen wir später drauf zurück. Mach mal einen Pin rein. Was möchte Gandalf gerne serviert bekommen, als er bei Bilbo ankommt? Soll ich vorlesen?
Warte, lass mich kurz überlegen, ob es mir so einfällt. Was möchte Gandalf gerne serviert bekommen, als er bei Bilbo
Also ankommt? Bilbo fragt ihn, er bietet ihm ein paar Sachen an, ne? Zu essen, trinken.
Okay.
So.
Ja, dann sag mal, was er sag mal, das weiß ich nicht.
Käse, Lembas, Longbottom Leaf oder Tee?
Tee.
Absolut richtig. Huh. Just Tea, thank you. Habe ich direkt ein GIF hier bekommen. Nenne eine der 10 Familien, die Bilbo bei seiner Geburtstagsrede anspricht.
Kann ich nicht. Kann ich auf gar keinen Fall.
Ich glaube, es gab irgendwas mit Feeds, wo der eine dann gesagt hat, it's food oder so. Aber
die Klöbelblutz, die Fliedeldots, die Ladebets und die Kudelwitz.
Okay, ich gebe mal Fliedeldots ein. Und drücke auf, leider nicht. Ich gehe mal direkt auf I give up.
Ja.
Ich lese sie jetzt auch nicht vor, oder?
Nee, nein.
Gut. Welche Bestrafung kriegen Mary und Pippin für das Feuerwerk?
Abwaschen. Dishes.
Absolut richtig. Ja. Absolut richtig. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen in der Besprechung weiter und ich komme dann darauf nochmal zurück. Wie findest du das?
Freue ich mich. So,
Nils.
Mir ist mal was aufgefallen.
So, aber,
Eine Technik, mit der viele Filme operieren, ist das vorangestellte Zitat. Das soll einen Raum aufmachen, das soll eine Atmosphäre schaffen, das soll auch eine Geschichte einleiten. Herr der Ringe fängt an mit einem Satz, den ich mir nicht aufgeschrieben und den ich auch schon wieder vergessen habe. Wo ich aber die ganze Zeit gedacht habe, ich will jetzt mal ganz bewusst auf diesen Satz achten. Und man sieht am Anfang, ich glaube nur das Studio-Logo oder gar nichts, nur Himmel oder so. Und dann wird dieser erste Satz gesagt, der sozusagen so eine Atmosphäre sein soll. Wieso fängt die Story mit dem Satz an? Der Satz ist totaler Bullshit. Der sagt gar nichts. Der Film fängt an mit einem Satz, der nichts sagt.
Okay. Und du weißt den jetzt aber nicht mehr.
Nee.
Okay, also das schon erstmal genial. Also da muss ich schon erstmal sagen, tipptopp, Moderationsqualitäten werden hier wieder unter Beweis gestellt, weil so ein riesen Fass aufmachen und Dinge zu behaupten und dann aber einfach sozusagen überhaupt nichts weiter dazu sagen zu haben,
naja,
schon genial.
Naja, also ist ja, also große Basis dieses Podcasts ist ja auch Vertrauen, Maria, muss man an der Stelle vielleicht mal
also,
vielleicht noch, dir nochmal ins Gedächtnis zurückrufen.
Ob ich dir vorgestellt wurde schon, aber muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, wie dem auch sei, es wird auf jeden Fall groß Tara, es wird fast biblisch erzählt, wie diese Länder entstanden sind und wie so ein Krieg dann entstand, weil diese Ringe eben so aufgeteilt wurden, 9 für die Menschen, 7 für die Zwerge, 3 für die Elben und ein Ring, sie alle zu knechten. Also auch nochmal Riesenidee, so eine Backdoor einzubauen, wenn es am Schluss nur noch um die geht. Die anderen 19 Ringe spielen überhaupt keine Rolle mehr in dieser Geschichte. Es geht nur um den, eigentlich müsste die Geschichte Herr des Ringes heißen. Es geht nur um diesen einen Scheißring. Die anderen 19 Ringe sind völlig vernachlässigbar, haben nichts auf der Pfanne, nur der eine Ring kann alles.
Ja. Ja. Ich habe tatsächlich mit den Ringen auch ein bisschen Beef. Hab jetzt aber den Film mal angefangen, Nils.
Ja.
Um den ersten Satz zu erfahren.
Ja.
Damit wir hier alle nicht auch so, also es muss ja auch.
Ja, was ist denn der erste Satz?
Also der allererste Satz, ich habe gerade Untertitel an, ne? Ja. Ist The world is changed.
Ja. Sag ich doch. Was ist denn das? Was soll das denn?
Das ist der Satz, den du meintest?
Ja, was soll das denn? Was soll das
also
denn?
Also der allererste Satz ist übrigens elbisch. Aber. Ja.
Aber er sagt, eine Stimme sagte mir, ich kann ihn ja verstehen.
Ja. Die Welt ist im Wandel. Die Welt ist im Wandel.
Was für ein Scheiß.
Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ja, na gut. Also, ich habe auch ein bisschen Beef mit den Ringen.
Ja.
Weil meine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe,
ja,
ist, warum wurden die eigentlich gemacht? Und wer und wie? Und also ich meine, wenn die ja irgendwie auf eine Art gemacht wurden, will ich gerne mal wissen, warum. Weil, also es war ja nicht, also oder war es schon immer die ursprüngliche Idee, diese 19 Leute dann sozusagen alle kontrollieren zu können, weil, also, aber dann, was wurde denen denn gesagt, warum die Ringe kriegen? Also war das eher so ein, weißt du, so alle Brautjungfern kriegen so das gleiche Armband, so ein bisschen so, hey, waren hier gerade auf Reisen zusammen, kleine Erinnerung, oder, und vor allen Dingen, wenn die irgendwann mal geschmiedet wurden, warum werden die nicht, also warum sagt jetzt zum Beispiel Sauron oder Saruman oder wie sie alle heißen nicht, ja, lass ihm doch den, wir machen uns einen neuen. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich meine, und da gibt's bestimmt, also ich will jetzt, was ich auch wieder gerne will, ist, dass die Hardcore Herr der Ringe-Fans uns das alle beantworten, ne? Also ich stelle die Fragen auch euch.
Ja. Dann machen wir dann wieder eine Ringpost oder so.
Ja. Ringpost ist gut, schicken wir einfach weiter dann hier auch an die Nachbarn und so.
Naja.
mir ist auch aufgefallen, dass Sauron das Auge und Voldemort sich sehr ähnlich sind. Weil diese Idee, dass das Böse vernichtet wurde, aber offensichtlich dann doch noch irgendwo irgendwie in einer Erdbeere oder so weiter überlebt hat.
Ja.
Die dann jemand isst und deswegen wechselt dann plötzlich das Böse am Hinterkopf von irgendwem oder so.
Ja.
Das ist ja ein bisschen hier in beiden so die Idee, ne?
Ist die Frage, wer da von wem geklaut hat, ne? Hat da jetzt Tolkien von der Transpersonen-Hasserin geklaut oder umgekehrt?
Absolut. Und das ist ja auch die Idee, wie Zeit geht. Aber das hat mich, also wer wie warum die Ringe gemacht hat und wenn die einmal gemacht werden konnten, warum man die nicht nochmal machen kann?
Es ist
und warum auch die Ringe die Menschen kontrollieren können, aber nicht die Zwerge und Elben?
Ja. Ja, aber warum kriegen auch die Zwerge und Elben weniger als die Menschen?
Das habe ich auch nicht verstanden. Ist es so, ist es so wie die Wahlmänner in den USA, je nach Bevölkerung? Oder?
Danach haben die wahrscheinlich das amerikanische Wahlrecht, weil ja Herr der Ringe gab es ja vorher und dann haben sie gesagt, wir machen das Wahlrecht wie Herr der Ringe.
Ja, ist ja, also ich sag mal, an beiden Storys sehr gut ausgegangen. Also da können wir es uns leicht machen und einmal für alle klatschen.
Na, das stimmt. Also erstmal das. Da habe ich erstmal gedacht, das ist eigentlich totaler Bullshit, diese 20 Ringe, die da irgendwie unterwegs sind. Einer ist wichtig, der Rest ist nice to have irgendwie so.
Aber, ich habe noch ein Aber
zu
den Ringen. Ich habe irgendwie dann auch relativ, also ich habe da am Anfang drüber nachgedacht, weil die Geschichte halt auch so ein Fass aufmacht, ne? Also ich glaube, wenn ich diese ganze Vorerzählung nicht gehabt hätte, sondern wir wären einfach quasi eingestiegen bei Bilbos Party und so, dann hätte ich das auch, glaube ich, gar nicht so hinterfragt.
Ja.
Und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, es ist auch nicht so wichtig. Ich muss es eigentlich auch nicht noch einen Film lang erklärt kriegen. Es geht ja schon jetzt um die Geschichte, die jetzt folgt und die finde ich toll.
Ja, aber sei es drum, gibt es halt 20 Ringe, weil irgendwie gerade so viel Gold da war, so in etwa. Dann wird aber die Geschichte von dem einen Ring, dem Ring, um den es für uns alle gehen soll, dem Ring, sie zu knechten, wird die Geschichte von dem Ring erzählt. Der Ring wird geschmiedet, Sauron trägt den, es wird damit super mächtig in diesem großen Kampf. Von allen gegen Sauron. Dann aber kommt ein Prinz oder ein König daher, schlägt ihm die Hand ab oder schlägt ihm die Finger ab, wodurch er den Ring und die Kraft verliert und seine ganze Armee pulverisiert wird. Und dann nimmt der Typ, der das gemacht hat, nimmt den Ring mit. Dann wird er aber von Räubern aufgelauert und getötet und der Ring landet in einem See. Und jetzt wird immer von der Stimme erzählt, dass der Ring jetzt gewartet hat, bis er wieder ein Opfer finden konnte. Also der Ring hat durchaus ein Bewusstsein, hat durchaus Kräfte, kann Wesen manipulieren, kann Lebewesen manipulieren. Und wird dann kommt, glaube ich, Gollum und findet den Ring. Und der Ring drängt sich ihm auch so ein bisschen auf. Der drückt sich ja so aus der Erde raus, damit Gollum ihn findet. Und bleibt dann 500 Jahre bei Gollum. Und dann geht er wieder irgendwo anders hin. Und es macht gar... Zu Bilbo. Es ist überhaupt nicht klar, wieso er jetzt 500... Weil es war die ganze Zeit klar, dass mit Gollum kein Staat zu machen ist. Es ist überhaupt nicht klar... Wieso der jetzt 500 Jahre bei Gollum bleibt, das hat gar keinen Sinn gemacht.
Vielleicht ist der Ring auch so ein Chancengeber, dass er sagt, na, vielleicht diese Woche Gollum. Weißt du, so.
Aber,
ich glaube auch, der Ring hat aber übrigens...
Der sagt 500 Jahre lang, vielleicht nächste Woche Gollum.
Naja, nee, also eine andere Theorie ist, weil was ich auch schon gefragt wurde in Kennerkreisen, ist... ist ja auch, manchmal hat man das Gefühl, der Ring kann ja auch irgendwie eine Strecke von alleine überwinden oder so, ne? Also wenn der manchmal Leuten so auf den Finger springt oder so.
Ja.
Warum fliegt er dann nicht einfach zu seinem Chef zurück? So. Und ich glaube aber, der Ring hat quasi nur begrenzte Kräfte. Also man muss schon echt in der Nähe sein. Und ich glaube einfach, dass Gollum, der da unten allein in der Höhle wohnt, dass da einfach so lange keiner hingekommen ist, kein anderer.
Ja, aber der Ring verlässt Gollum ja aktiv. Der Ring sagt, okay, Gollum ist für mich durch. Die Nummer ist irgendwie scheiße.
Ja,
und
aber nur,
ab.
Weil Bilbo in die Nähe kommt. Also weil Bilbo in die Nähe von Gollum und dem Ring kommt und er sozusagen es bis zu Bilbo schafft. Also es ist einfach, seit Bilbo da keiner vorbeikommt da unten in dem See.
Ja, ja. Halte ich für sehr hanebüchen, möchte ich ganz ehrlich an Herrn Tolkien richten.
Ja.
Ist
klar,
einer,
jetzt
der
über die Toten schlecht reden, musst du halt selber wissen, ne?
Ist einer, man kann ja versöhnlicherweise sagen, ist wirklich nur einer der ganz wenigen super praktischen Zufälle in dieser Geschichte, um die Story voranzutreiben. Hm. Ist nur so passiert.
Das ist dein Mindset heute, ja, oder was? Das ist quasi den Film auf Realität abklopfen.
Nee, überhaupt nicht auf Realität, auf Kohärenz.
Maria. Ja, okay. Ja. Weißt du, aber in anderen Zeiten wurden Geschichten anders erzählt.
Stimmt. Vor der amerikanischen Verfassung hat man Geschichten noch anders erzählt. Ja. Das merkt man Herr der Ringe natürlich an.
Total.
So, also okay, er bleibt halt 500 Jahre bei Gollum, weil es da so geil kracht in der Bude und sagt dann,
du bist
Jungs,
echt so bescheuert. Vielleicht musste
Jungs,
der Ring sich auch ausruhen.
Ja. Vor allem, sie sagen ja, dass es ein Zufall war, dass er bei Bilbo gelandet ist. Also er konnte ja gar nicht zu Bilbo, weil das war ja ein Zufall, dass Bilbo den gefunden hat.
Na, es war quasi ein Zufall, dass Bilbo der Erste war, der in Gollums Nähe gekommen ist. Aber der Ring wusste, er muss auf dieses Pferd springen, sonst kommt er nicht aus dem Fluss hier raus.
Das scheint mir ein bisschen geschuhhornt.
Ich meine, wir wissen nicht, wie lange Ringe brauchen, sich auszuruhen jetzt.
Ja, nee, das wissen wir nicht. Aber 500 Jahre.
Naja,
ich finde es
aus dem Feuer geschmiedet worden. Vielleicht hat der Ring auch gewartet, bis er gespürt hat, dass Sauron wieder genügend Kraft hat.
Ich finde es sowieso komisch. Es gab irgendeine Stelle in dem Film, wo einer sagt irgendwie, heute ist der 8. Oktober oder irgendwie sowas.
Ja, das habe ich aufgeschrieben. Der 24. Oktober. Ich dachte, ihr habt den römischen Kalender, aber warum?
Ja,
wie kommt es denn dazu? Also ich meine, August gibt es zum Beispiel erst seit Kaiser Augustus.
Seit Kaiser Augustus, genau.
Und ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob der irgendwann mal durchs Auenland gezogen ist.
Ja, das fand ich auch sehr verwirrend. Ja. Aber es gibt halt auch Menschen.
Sind übrigens die ganz ekligen Nerds. Ne? Seit Kaiser Augustus gibt es erst August. Ja, genau, seit Kaiser Augustus.
Die neuen Ringmenschen haben den, guck mal, wir haben den römischen Kalender mitgebracht. Und durch die Kraft der neuen Ringe konnten sie dem Auenland diese Idee von Zeit aufzwängen.
Ja, es gab auch vorher keine Augenringe in dem Land. Ringe haben viel verändert. Okay, das war richtig schlecht.
Nichts, was du tust, ist richtig schlecht. das war meine Idee. Ich habe dich in diesen Gag getrieben und möchte das hier mit zurücknehmen.
Okay, Leute, lass uns weiterziehen. Wir sind jetzt, ja, glaube ich, bei Minute 4 von 2000.
Ja, bla bla, die Story, der Ring ist böse, und jetzt ist plötzlich heute.
Hast du viele Notizen?
Geht.
Weil wir können ja auch von Notiz zu Notiz so ein bisschen springen. Weil den ganzen Film nacherzählen ist, glaube ich. Ich weiß übrigens, es wird mir übrigens vorgeworfen, dass ich das immer sage, kurz bevor wir dann trotzdem alles nacherzählen.
Ja.
Aber mir ist es bei dem Film tatsächlich, würde ich es gerne nochmal anmerken.
Meine nächste Notiz, ich sagte dir den Wortlaut der Notiz, sie lautet Kutschfahrt-Analogtrick. Was Herr der Ringe damals gemacht hat. Herr der Ringe hat ja.
Oh, das ist Nils Moderationsstimme, Leute. Da könnt ihr euch jetzt zurücklehnen. Macht euch einen Tee. Nils erklärt uns jetzt was.
Macht euch die Hose auf oder lasst zu, wie
Legt
ihr wollt.
Legt die Hand drauf. Macht euch gemütlich.
Macht die Hose eures Sitznachbarn auf.
Wir hatten
auf jeden
so
Fall,
ein schönes Ende, Nils.
Auf jeden Fall, was da passiert ist bei Herr der Ringe. Herr der Ringe war ja damals tricktechnisch das absolut mögliche Maximum von dem, was Hollywood zu leisten imstande war. Und Natürlich war der Großteil irgendwie Computer und auch irgendwie, wir reden hier von 2001, also wo man echt gedacht hat, wow, krass, was da am Computer möglich ist. Aber was Peter Jackson hat viel analog getrickst in diesem Film und das kam vor allem zum Tragen, wenn er versucht hat, den Größenunterschied zwischen Gandalf und vor allem den Hobbitsen darzustellen, weil die ja eben so Minimenschen sind und er so ein riesen Zauberdude. Muss man immer extreme Größenverhältnisse haben. Und um die im Bild zu zeigen, hat er sich eines beliebten analogen Tricks bedient, der Perspektivverschiebung. Wenn wir vorne auf die Kutsche gucken und sehen den kleinen Frodo und den riesen Gandalf, dann sitzen die zwar auf der gleichen Kutsche, aber Frodo sitzt super weit vorne und Gandalf super weit hinten. Und das Ganze ist aber so gebaut, dass man den Höhenunterschied der beiden in der Tiefe des Raumes nicht sieht. Das ist extra ist so eine optische Täuschung, wie es das auch in Freizeitparks gibt oder so. Es gibt oder in so Museen für keine Ahnung, was auch immer. Optik oder so. Da gibt es auch immer so Räume, wo dann, da stehen zwei Leute im Raum, der eine sieht ganz klein aus, der andere ganz groß und so. Das ist ein klassischer Optiktrick. Und so wurde das bei dieser Kutschfahrt zum Beispiel auch gemacht. Das wurde damals tausendfach berichtet. Ich habe das im Kino gar nicht wahrgenommen. Das wurde damals tausendfach berichtet. Und ich habe dann danach immer wieder diese Berichte gehört und gelesen und mitbekommen und so und habe jetzt das erste Mal wieder gesehen, den Film. Und habe dann deswegen jetzt quasi auch das erste Mal drauf geachtet. Und das ist krass, weil einerseits gibt es in dieser ganzen Kutschfahrt am Anfang, die ja zwischen Frodo und Gandalf, die ja irgendwie 10 Minuten dauert oder so, gibt es, glaube ich, maximal zwei Einstellungen, wo wir beide gleichzeitig im Bild sehen. Es ist immer Schuss, Gegenschuss, Schuss, Gegenschuss. Und dann ein, zweimal eine Einstellung mit beiden gleichzeitig auf der Kutsche. Und man sieht, wenn man hinguckt, volle Kanne, wie sie komplett aneinander vorbeigucken. Sie mussten ja quasi, sie hatten ja eine Blickrichtung vorgegeben, die so aussehen sollte, als würden sie sich angucken. Man sieht aber, dass sie beide ganz weit weg gucken. Und das ist extrem verwirrend, wenn es aber trotzdem so aussieht, als würden sie nebeneinander sitzen. Und das fand ich sehr bemerkenswert, als ich es gestern gesehen habe.
Bemerkenswert gut oder schlecht?
Naja, die können ja nichts dafür. Es war quasi, mir ist es ja beim ersten Mal nicht aufgefallen, deswegen ist es natürlich bemerkenswert gut getrickst. Jetzt, wo ich es weiß, ist es einfach witzig, skurril, das zu sehen, wie man das eigentlich sehen kann, aber auch nur, wenn man es weiß. Und dann ist es ja sowieso egal.
Aber hat sich dann auch ein bisschen rausgeholt?
Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wie sehr ich involviert war, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wie sehr es mich rausgeholt hat.
Du bist so ein Hater.
Also, ich bin überhaupt kein Hater, aber ich war irgendwie, weiß ich auch nicht, ich habe einfach gedacht.
Mochtest du so diese, also was mich wieder mal beeindruckt hat, ist dieses ganze, ist immer so die Ausstattung, also das Shire zum Beispiel, dieses ganze Dorf da. Ich habe auch noch mal gelesen, ich habe ja auch ein bisschen Trivia wieder geguckt, dass sie das über ein Jahr vorher da hingebaut haben, damit es quasi zuwächst und echt aussieht.
Ja.
Und das finde ich schon beeindruckend, also auch als Commitment zu einem Film.
Ja, gut, wenn du so einen Riesenfilm planst, dann bist du ja auch ein Jahr vorher schon dran, also.
Schön, dass du das auch so wertschätzen kannst wie ich.
Nee, ich meine.
So eine kleine Stadt dahin bauen und quasi diese Langfristigkeit zu haben, zu sagen, so, und da steht die jetzt ein Jahr, das muss ja auch bewacht werden und verwächst jetzt.
Ja, aber wenn du so einen Riesenfilm drehst wie den, mit so vielen Sets und Locations und Drehorten und so, dann vergeht dieses Jahr ja zur Hälfte mindestens schon, während du drehst ja nicht chronologisch, während du schon die anderen Sachen drehst, sozusagen. Also das ist ja dann, das kann man ja sehr easy in so einen Produktionsplan einbauen, das da ein Jahr stehen zu lassen.
Naja, gut. Okay.
Also,
kann man das nicht sogar besuchen? Also mich hat es extrem beeindruckt, ehrlich gesagt.
Kann man das nicht sogar besuchen?
Ja, kann man, glaube ich.
Irgendwie so, ja, so Set, ja.
Neuseeland,
ne?
Genau. Ja. Und damit verdienen die jetzt wahrscheinlich am Ende mehr als mit dem Film.
Mich hat es natürlich sehr ans Teletubbieland erinnert.
Das ist natürlich eine Elternsache. Wir Menschen ohne Kinder mussten so einen Scheiß zum Glück nie gucken.
Ja, ey, du kannst du wirklich drei Kreuze machen. Teletubbies ist eine Sendung, die dich als erwachsene Menschen, wenn du die guckst oder mitgucken darfst, extrem verblödet. Man hat wirklich das Gefühl, man verliert Gehirnzellen. Das ist wirklich eine abartige Sendung eigentlich.
Meine Theorie war immer, dass Kinder das so gerne gucken, weil die Teletubbies mit ihnen so sprechen, wie ihre Eltern das gemacht haben, als sie noch richtige Babys waren und das so ein Safe Space sich so unterbewusst ist.
Ja, der Trick von den Teletubbies ist ja Wiederholung.
Stimmst du mir zu oder nicht?
Ja, ich stimme dir zu. Was Kinder ja mögen, Kleinkinder, Babys und Kleinkinder, ist Wiederholung. Die stehen ja mega auf Wiederholung. Und das wird bei Teletubbies ja so krass auf die Spitze getrieben. Es werden ja manchmal so Einspielfilme gezeigt von Kindern, die einen Kuchen backen oder so. Also Kinder, die Sachen machen, so, damit man sich identifizieren kann. Warum auch immer, ne? Kinder gucken halt Kindern zu. Und jetzt gucken die Teletubbies auf so einem Fernseher in ihrem Teletubbieland. Und dann sagen sie, oh, guck mal. Und dann geht dieser Film los. Und dann läuft er und dann ist er vorbei. Und dann sind wir wieder im Teletubbieland. Und dann sehen wir, wie die auf den Fernseher geguckt haben. Und dann gucken die sich gegenseitig an. Und dann sagen die alle, nochmal, nochmal. Und dann kommt sofort der gleiche Beitrag nochmal. Und dann siehst du den exakt gleichen zweiminütigen Betrag.
Das ist mir nie so klar gewesen und das finde ich richtig krass gerade.
Das ist total krass. Und du sitzt daneben und denkst, ich bin in einem Loop gefangen. Ich bin in einem Loop von Scheiße gefangen. Das macht, wenn man das als Erwachsener guckt, macht einen das wirklich nur fertig. Ist echt krass. Naja.
Ja. Also da bin ich tatsächlich, ich bin auch wahnsinnig traurig, dass mir dieses tolle Erlebnis nie passiert ist. Aber ich kann.
Reden wir jetzt von Weihnachten oder?
Ja, Weihnachten und Kinder ist für mich ein Thema. Aber ich kann ausschlafen. Mehr wollte ich nie vom Leben. Schon als Jugendliche immer. Als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich so viel davon geträumt, wie toll es wäre, wenn ich später als Erwachsene ein Leben oder einen Job habe, wo ich immer so lange schlafen kann, wie ich will. Weil das hat mich immer richtig gequält.
Ja.
Und ich habe dieses Leben. Ich schlafe immer ohne Wecker. Also ich habe selten, super selten Wecker, weil ich jetzt mittlerweile einfach von selber um 7 aufwache. Danke, senile Bettflucht. ich mag als Gandalf auf Bilbo sauer wird, weil er den Ring haben will und dann alles so dunkel wird plötzlich. Und Gandalf dann plötzlich so bedrohlich wird. Weil ich weiß noch, beim ersten Gucken dachte ich, ist der doch böse? Also weißt du, ich kannte die ja alle nicht. Ich habe einfach wirklich diese Kindersache egal. Und es war so irritierend, aber ich fand es auch irgendwie so cool, weil es sofort dem Charakter dann. Also plötzlich habe ich dem nicht mehr so safe-spacig vertraut und das hat ihn für mich aber so spannender gemacht.
Ja, ist wie bei mir, ne?
Ja. Ja, war.
Bei mir bist du ja auch, hast du manchmal Angst, manchmal.
Ja, ich habe Riesenangst nicht immer. Ist richtig krass.
Also man hat da jetzt, ich hab da jetzt nicht so richtig, da war irgendwo ein Gag, ich habe den nicht getroffen irgendwie. Und am Ende hat es dann einfach nur noch creepy geklungen,
ja.
Das war jetzt irgendwie doof.
Naja, weißt du, da müssen wir alle jetzt irgendwie mit weiterleben jetzt. ich fand die Idee irgendwie so cool, dass es ein Volk gibt in diesem Land, was quasi als einzige dafür geeignet sind, diesen Ring nach Mordor zu tragen, weil sie nicht so leicht korrumpierbar sind. Weil sie Macht nicht interessiert. Und das finde ich eine total interessante Idee, dass quasi, wenn es nicht ein Hobbit macht, dann können wir den Scheiß halt einpacken und vergessen.
Na.
Also, dass der Ring an sich, obwohl es nur so ein Stück ist, immer so eine Gefahr ist. Dass der immer so ein, wie so ein Gefangener ist, der die Leute so, der den Leuten so einflüstert. Und die Hobbits einfach so unschuldig sind, dass die sich nicht korrumpieren lassen. Das fand ich schon irgendwie, ist mir das wieder so aufgefallen, dass ich das total cool finde.
Aber das mit dem nicht korrumpieren lassen hat ja super geklappt.
Wieso?
Na, weil Bilbo mega besessen ist von dem Ring.
Naja,
Frodo
aber
ist
nicht,
auch nachher mega besessen von dem Ring.
Ja, aber nicht auf die Art, wie es die Menschen halt waren. Also weißt du, dieses, dass sie dann mit dem Ring nach Macht gestrebt haben. Also Bilbo hat ja ein normales Leben geführt, der wollte den dann nur nicht hergeben, hat es am Ende aber ja auch geschafft, obwohl er ihn 60 Jahre lang hatte.
Ja.
Er hatte ihn ja echt 60 Jahre lang. Und natürlich hat es Frodo, hat es dann irgendwann auch total ausgesaugt, weil der ist natürlich nicht wirkungslos. Aber immer sobald ein Mensch in der Nähe war oder sogar auch hier diese Galadriel oder so, die sind ja alle immer sofort komplett ausgeflippt.
Ja.
Und das fand ich schon interessant.
Verstehe.
Ich mochte das. Also klar hat der eine Wirkung auf die, aber halt langsamer und nicht so doll und weil die halt nicht an sich schon Macht wollen.
Und es wird auf jeden Fall sehr lange am Anfang dieses Films irgendwie das Happy Auenland gezeigt, wo alles gut ist, wo Bilbo seinen Geburtstag feiert, alle lieben ihn, alles ist heitatei und witzig und ach guck mal, die zwei Jungs treiben Schabernack und dann müssen sie halt spülen, aber es ist trotzdem alles beseelt von einer Friedlichkeit und einem heitatei, weil alles so niedlich ist und alles irgendwie so harmlos ist. Sehr, sehr harmlos. Und als Gandalf dann irgendwie checkt, dass der Ring da ist, sagt der halt, der muss weg.
Genau. Und es ist, was mich auch schon früher immer verwirrt hat, ist, dass er den Ring sieht und so mit dem Ring so ein paar Sachen passieren. Also Bilbo verschwindet und als er ihn kurz berührt, sieht er das Auge von Sauron. Ich verwechsel immer Sauron und Saruman schon immer. Sauron. Und so weiter. Und trotzdem geht er dann nochmal monatelang auf Recherchereise, um zu gucken, ist das wirklich der Ring?
Stimmt, wir sehen Gandalf irgendwie in Bibliotheken Blätter wälzen.
Genau, und was er dann sozusagen rausfindet ist, dass die Inschrift nur durch Feuer sichtbar wird, das ist ja dann für ihn die Erkennung.
Ja.
Aber die Sachen, die vorher schon passieren, sind ja auch schon sehr, also zumindest, aber ich finde es auch interessant, er kann ihn halt auch nicht mitnehmen. Also er traut sich halt auch nicht in der Nähe des Rings. Das fand ich auch wieder cool. Und wahrscheinlich macht es dann deswegen auch wieder Sinn, er ist schon am sichersten bei den beiden Jungs.
Ja, gut, und dann geht Gandalf, das ist jetzt meine nächste Notiz, da ist wahrscheinlich irgendwas dazwischen passiert, aber Gandalf geht dann zu Samovar.
Saruman.
Ja.
Samovar.
Ja.
Nils, bitte konzentrier dich ein bisschen.
Maria, also der geht
es geht
zu dem
hier
Hin-
um eine andere Kultur, da muss man auch ein bisschen Respekt haben.
Also, Magneto geht zu Dracula.
Bist du blöd. Also pass auf, interessant auch, Jason Lee, der Saruman spielt, ist der Einzige, der jemals Tolkien getroffen hat.
Christopher Lee?
Ja.
Aber der war doch Dracula, das ist doch der Dracula.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt die gleiche Geschichte, die ich gerade erzähle. Kann er doch auch gewesen sein, Nils. Offensichtlich können bei dir Leute immer nur eine Sache gemacht haben.
Der sieht so geil aus mit dieser blonden Langhaarperücke. Der
ja,
sieht
ist cool,
so Metal,
ne?
Der sieht so geil Metal-mäßig aus.
Finde ich auch. Und das jedenfalls, der hat Tolkien getroffen.
Ja.
Und
Zwischen die Augen, oder?
Wow. Okay, Dad-Jokes. Eine Szene kurz vorher übrigens noch, die mich sehr berührt hat und ich weiß nicht warum, aber berührt mich jedes Mal, wenn ich den Film sehe, ist, die gehen ja dann erstmal, sind ja Frodo und Samwise zu zweit unterwegs, ne? Samwise Gamgee. Und diese eine Stelle, wo Samwise Gamgee stehen bleibt und Frodo ihn fragt, warum er stehen bleibt und er dann sagt, wenn ich noch einen Schritt weitergehe, bin ich das weiteste von zu Hause entfernt, was ich jemals war. Und das fand ich irgendwie total süß und das berührt mich total und das weiß ich auch nicht warum, aber das fand ich immer ganz toll, die Stelle.
Ja. So kann man sich nicht aussuchen, was einen berührt, ne?
Mann. Ist es so für dich bei der Lindenstraße schon, ne?
Weiß ich nicht. Ich fand's, ich weiß auch gar nicht, wie ich die Szene fand. Ich überlege gerade, aber da habe ich auch, ja, war okay. Also.
Und dann habe ich auch gedacht, also Saruman ist ja der Chef von Gandalf.
Ja.
Und der betrügt ja, also was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, was ich mir vorstellen kann, was im Buch besser erklärt ist, wie und warum Saruman denn zum Bösen übergetreten ist.
Ja.
Weil wir kriegen ja quasi mit, dass Gandalf dem zu 100.000% vertraut, weil er ihm ja sofort alles erzählt. Und es ist quasi auch sein Mentor oder so. Oder irgendwie steht er halt über ihm, weil die weißen Zauberer sind ja besser als die grauen Zauberer.
Ja.
Und es ist irgendwie der Anführer seiner, irgendwie hat er ja gesagt. Und dann ist er aber trotzdem quasi, hat sich dem Bösen angeschlossen. Und ich hätte gern mal gewusst, wie dieses, also es muss ja irgendwie einen Übergang gegeben haben. Warum? Womit er denn genau unzufrieden war mit Sonnenschein und Bäumen. Dass ja. Er gedacht hat, also weil er, es wird ja so mit einem Nebensatz erklärt, dass er sich dem Bösen angeschlossen hat, weil er glaubt, dass der gewinnt.
Ja.
Aber das ist ja so okay. Also, aber man schließt sich ja eigentlich Leuten an, weil man an die glaubt.
Naja, Lindsey Graham zum Beispiel behauptet auch immer noch, dass es riesen Voter Fraud gegeben hätte, weil er irgendwie hofft, dass Trump doch noch gewinnt und die Wahl irgendwie rumreißt und so.
Hm.
Und also es gibt, glaube ich, schon diesen Willen, zum Bösen zu halten. Weil
aber
man glaubt,
dann muss man doch auch selber ein bisschen böse
auch, es gibt,
sein,
es gibt
oder?
Ja auch FC Bayern, es gibt ja auch FC Bayern München Fans. Also
wow.
Dieser Glaube an etwas, nur weil man denkt, dass das die Gewinnerseite ist. Das ist, glaube ich, da muss man dann gar nicht davon überzeugt sein.
Und schon weiß ich jetzt, wer nächsten Monat die E-Mails liest. Ich werde es nicht sein.
Wieso? Kommt doch mal alle an dich.
Naja, aber die werde ich jetzt einfach ungelesen weiterleiten. jedenfalls hat mich der Betrug von Saruman quasi immer verwirrt.
Es ist so lustig, weil dann ist ja Gandalf bei ihnen im Turm. Übrigens auch so alles deutet darauf hin, Evil Lord Hauptquartier, geh weg irgendwie. Aber sei es drum.
Das ist übrigens mein neuer Name. Evil Lord Hauptquartier.
Na.
Das ist absolut der beste Name der Welt, finde ich.
Na, und Gandalf irgendwie diskutiert mit ihm und dann ist irgendwie klar, dass Samovar es irgendwie geiler findet, Dämonensoldaten aus Schleim zu erschaffen und so bla bla. Und dann gibt es diese Szene, wo das Gandalf so checkt und wo der so denkt, fuck, ich muss hier weg. Und dann guckt er zur Tür und dann macht Saruman mit seinem Stab irgendwie so zur Tür, so tsch, zaubert so die Tür zu. Und Gandalf so, oh fuck. Und dann guckt er zur nächsten Tür und Samovar wieder so, tsch, zaubert die Tür zu. Und Gandalf so, oh fuck, und guckt zur nächsten Tür. Und es geht so 4-5 Türen lang. Dass er guckt zur Tür, okay, dann gehe ich da raus. Tsch, und dann zaubert er die Tür wieder zu. Und so, Leute, we got it. es ist eine Falle. Die Türensache ist relativ schlecht aus der Mitte des Raumes zu kontrollieren, wenn man danach raus will und jemand anders so einen Tür-zu-Zauberstab hat.
Aber sagst du auch bei Lieblingsmusik, wenn du einen Lieblingssong hast, ne? Und der Refrain das zweite Mal kommt, okay, got it.
Das kommt auf den Refrain an.
Ich wollte einfach nur fragen, ob du da vielleicht auch, also ob quasi jetzt auch nach dem Teletubby-Trauma Wiederholungen für dich einfach ein Problem sind.
Nicht grundsätzlich, aber das fand ich sehr, das war so eine Idee, die schien mir sehr für die letzte Reihe durchgespielt worden zu sein. Da hätte man auch nochmal 20 Sekunden Filmzeit einsparen können.
Verstehe.
Das fand ich sehr skurril, dass er dann so, weil es auch vom Charakter her so unlogisch ist, dass er so, man könnte ja als Charakter auch sagen, okay, oder meinetwegen auch Saruman, der könnte ja auch irgendwie einfach, der könnte doch auch einfach alle Türen gleichzeitig zuzaubern. Könnte der ja auch.
Ja.
Aber stattdessen zaubert er immer nur die Tür zu, auf die Gandalf guckt. Das ist
na, weil ihm vielleicht gefällt, auch den nach und nach immer verzweifelter werden zu lassen.
Ja, aber er wird ja nicht verzweifelt. Mir ist es ja bei der ersten Tür schon klar. Also es ist ein bisschen seltsames. Also ich glaube, die Ehrlich Brothers hätten das anders gemacht.
Okay. Hm. Okay.
Na, freut mich. Okay. Was habe ich jetzt nächstes hier stehen? Straßenentdeckangst-Vertigo habe ich hier stehen.
Oh, das fand ich, sah cool aus. Ich fand es sah
ja,
cool,
sieht cool
aus.
Ich finde auch, dass es cool aussieht.
Ich habe auch genau die gleiche. Das Lustige ist, ich wollte gern. Ach, übrigens, auch nochmal, falls ihr laut Männer brüllen hört auf meinem Mikro, Das kann ich leider nicht verhindern. Ich bin nämlich nicht zu Hause, weswegen ja Nils und ich auch remote aufnehmen. Ich bin bei meinen Eltern und es läuft oben Fußball. Und da haben sich verschiedenste Männer aller Couleur, nee, das stimmt nicht, ich glaube, es sind nur zwei oder drei Nachbarn, die natürlich ordentlich mit Maske und im Abstand sitzen, weil mein Vater halt Sky hat, sitzen die hier und schreien den Fernseher an. Und ja. Ich befürchte, dass man das ab und zu hören wird. Lasst euch nicht irritieren, liebe
Lasst
Menschen.
Lasst euch nicht irritieren.
Lasst euch nicht irritieren. Jedenfalls habe ich diese Szene auch gesehen und dachte, da würde ich mir gerne eine Notiz zu machen, um die anzusprechen. Ich weiß aber nicht welche und habe es dann nicht gemacht.
Ich fand die auch cool. Ich finde, Wertegefahr ist immer geil und die ist besonders schön. Die sieht echt super aus.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass Frodo und seine Gang, also Frodo, Samwise und die beiden Feuerwerksbrüder sind ja auch noch dazugekommen.
Pass auf, kleiner Funfact, auf den wir bestimmt auch nochmal an anderer Stelle kommen, aber die heißen Merry und Pippin und deswegen heißen Fridas Katzen so.
Ah ja. Und die heißen aber im Original Merry und Pippin, weil so wahrscheinlich die Nichten von Tolkien hießen oder irgendwie sowas.
Hoffentlich nicht.
Ja. auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Achso, genau. Frodo, Samwise und diese beiden, also Merry und Pippin, die laufen durch den Wald und dann werden sie verfolgt von so, die auch schon vorher im Dorf waren, so, so Todesser-mäßig.
Nazgul.
Nazgul heißen die hier. Und jetzt kommt der Knaller für alle, die den Film nicht kennen oder die nicht zugehört haben. So wie ich beim ersten Mal. Die Nazgul sind die Menschen.
Und vielleicht, damit es für die Leute auch eine tatsächliche Erkenntnis ist, die Nazgul sind die neuen Männerkönige, die am Anfang den Ring bekommen haben.
Die neuen Ringträger, die neuen Menschenringträger sind die Nazgul. Ja.
Also aber die Nazgul sind die Menschen, ist halt ein Tick zu wenig Info, Nils Bockeberg.
Ist das nicht der Hammer? Also schon komplett wertlose, völlig manipulierbare Diener-Killer-Geister, die aus diesen neuen Dudes mit ihren Ringen, also die Ringe auch wirklich gar nichts gebracht und die neuen Dudes irgendwie nur noch irgendwie so willenloses Killerfleisch sozusagen in
schwarzen
Umhängen.
Die sind ja dann
Umhängen.
Vor allen Dingen auch jetzt schon 3000 Jahre alt, die Jungs. Da wäre ich vielleicht mittlerweile auch mit willenloses Killerfleisch. Kann ich nicht ausschließen. Ich bin das auch immer so ein paar Tage nach Weihnachten lang. Aber nach 3000 Jahren könnte ich untenrum auch ein bisschen fleischiger werden.
Ja, untenrum hat man die gar nicht so gut gesehen, aber.
Aber tatsächlich 1:1 Todesser. Also, aber es ist ja auch, wir sind auch tatsächlich nicht die Ersten, die sehr viele Parallelen zwischen Harry Potter und Herr der Ringe ziehen. Ich meine, Herr fängt ja schon gleich an, ne? Also es ist relativ offensichtlich auch.
Absolut, absolut. Und zwischen Harry Potter und Neil Gaiman Stories und zwischen Harry Potter und, naja, sei es drum, die Nazgul, cooler Name finde ich, muss ich sagen.
Trotzdem hat weder Neil Gaiman noch Tolkien geschafft, Ron Weasel zu erschaffen.
Heißt der nicht Weasley?
Weasley, sorry.
Ja. Ron Weasel.
Naja, dass du Saruman immer Samovar nennst, bringt mich einfach auch völlig durcheinander.
Ich glaube, Ron Weasel heißt der Bösewicht bei Basil, der Mäusedetektiv.
Robert Weasel.
Du bist eine sehr schöne Sherlock-Holmes-Adaption, Basil. Aber
sieht auch toll aus,
finde
ich. Ich gucke das auch total gern.
Das stimmt. Nazgul ist ein cooler Name. Nazgul hört sich irgendwie cool an, finde ich. Es gibt bestimmt ganz viele Metal-Bands, die so heißen, aber es ist auch ein guter Metal-Band-Name.
Ich finde auch, dass die ordentlich gruselig sind, die Jungs.
Ja. Ah, ich finde die irgendwie so auf Pferden und dann kriegen sie sowieso irgendwie nichts mit und so. Man kann sich so super easy vor denen verstecken und ich weiß auch nicht. Also
dieses hohe
die so
Kreischen auch.
Ja, aber irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die werden doch dann, wer legt sie nachher, die werden doch dann so umgelegt und so. Das ist doch irgendwie gar nicht so kompliziert. Und es gibt ja nur 9, also voll wenig.
Ja, eigentlich hätten vielleicht 32 Leute so einen Ring kriegen sollen damals. Ich weiß jetzt auch nicht, Nils.
Ja, Also irgendwie, man, die NASCO, ich finde die relativ unpraktisch. Ich finde die irgendwie.
Was wäre denn für dich so ein praktischer NASCO?
Ja, da sind, ich so finde, da sind die Todesser, die ja so fliegen können und so, die sind da ja viel schlauer, viel praktischer.
Die Todesser sind auch irgendwie ein bisschen noch bedrohlicher, ne, weil die auch so dieses, sich an einen anlehnen und dann saugt es so die Lebenskraft raus, das ist natürlich so ein bisschen, stimmt.
Das ist irgendwie schon angsteinflößend als so, oh, ich habe seit 3000 Jahren meinen Umhang nicht mehr gewaschen.
Ich habe übrigens gestern beim Gucken einmal sehr laut lachen müssen. Weil ich quasi ein Streitthema vorhergesehen habe. Weil wir das bei einer anderen Serie schon mal hatten.
Okay.
Und zwar mit den Nazgul. Hast du eine Ahnung, wovon ich spreche?
Nö.
Ihr großer Feind ist mal wieder Wasser.
Ah ja, ja, stimmt.
Und ich habe es gesehen und dachte, scheiße, damit muss ich mich wieder beschäftigen morgen.
Ja, die sind ja dann auch erst noch, ich finde es ja, die Pferde, die, also was an den Nazgul besonders gruselig anscheinend ist, dass die irgendwie immer in Teer baden oder so, weil alles tropft irgendwie schwarz und die Pferde haben auch so, haben so Nägel so quer durch die Hufe geschlagen, wo ich sage, okay Leute, holt doch wenigstens irgendwie dem Typen, der den die Hufeisen macht, irgendwie eine Brille oder so, weil es sieht einfach aus, als hätte er so die Nägel so aus Versehen, oh fuck, schon wieder quer durch den Huf gehauen.
Ich glaube, den Pferden soll damit auch so eine gewisse allgemeine Dringlichkeit mitgegeben werden.
Ja.
Es pressiert. Ich hatte mal einen Chef, der das immer gesagt hat.
Frag mich, ob man das auch anders hätte darstellen können, aber mein Gott, sind ja auch nur Pferde am Ende. Also, irgendwie, weiß auch nicht. Das hatte ich mir auf jeden Fall hier irgendwie noch aufgeschrieben, dass das die Menschen sind. Meine Güte, richtiges Loservolk, muss man sagen.
Machen wir uns Sorgen darüber, dass meine Batterieanzeige nur noch einen Balken hat?
Nö. Noch nicht. Okay. Noch nicht. Sie kommen dann in so ein Dorf, um da irgendwie Unterschlupf zu finden. In diesem Dorf begegnet es, regnet.
In Bree sind sie?
Und auf der Straße begegnet ihnen Peter Jackson, der sich kurz in die Kamera dreht, in einem kleinen Hitchcock-Cameo.
Oder vielleicht Stan Lee auch.
Stan Lee habe ich nicht gesehen. Und dann gehen sie in eine Kneipe und da treffen.
Ich fand übrigens diesen Türwärter total lustig, der irgendwie so, was führt euch nach Brie? So fragen sie so, ja, wir wollen jetzt, geht euch gar nicht an. Er so, ja, sorry, ey, ich wollte nur fragen und so, ne, seid nicht böse. Ja. Das fand ich irgendwie total lustig.
Ja, stimmt. Und dann geht sie halt in eine Kneipe und da ist hier der Schwerttyp? Aragorn. Nee, doch, Aragorn. Ja. Ne? Den lernen sie da kennen, weil er so mysteriös in der Ecke sitzt und seine Kapuze ins Gesicht gezogen hat. So lernt man Leute kennen.
Na, er wartet, glaube ich, auch auf Gandalf. Also sie sind ja da mit Gandalf verabredet.
Ja.
Und Gandalf kommt ja nicht. Also Gandalf wollte ja zu Saruman sich beraten und sich dann mit allen in diesem Pub treffen, um sozusagen zu gucken, wie es weitergeht. Und Gandalf kommt ja überraschend nicht, weil Saruman ja die Seiten gewechselt hat und ihn gefangen genommen hat.
Ja.
Und deswegen sind jetzt die Jungs da und warten quasi auf Gandalf. Und ich glaube, dass Aragorn auch auf Gandalf wartet.
Ah ja, okay. Und da lernen die sich aber dann jetzt irgendwie kennen.
Ja, weil Aragorn ist ja der Nachfolger von Isildur, der Typ, der in dem Fight vor 3000 Jahren Sauron die Hand abgeschlagen hat.
Na, Isildur. Und dann kommen die irgendwie zusammen. Achso, und dann rettet er die vor den Nazgul, weil die Nazgul, schlau wie sie sind, gehen aufs Hotelzimmer. Da ist anscheinend ein Tor gerade gefallen. Die Nazgul gehen aufs Hotelzimmer von Frodo und seiner Gang. Aber Frodo und seine Gang haben Unterschlupf gefunden auf dem Hotelzimmer von Aragorn.
Genau, weil ihnen ist ja quasi diese ganze Gefahr noch gar nicht bewusst, weil Gandalf halt dachte, er trifft sie da und kann sie dann beschützen. Und aber deswegen Aragorn sind sie auch so ein bisschen doof.
Ja, und Aragorn checkt aber, dass sie in Gefahr sind, weil er in der Kneipe fällt Frodo der Ring auf den Finger.
Genau, und vor allen Dingen hat ja Gandalf Frodo gesagt, er soll unter anderem Namen reiten, weil nach Baggins halt gesucht wird.
Ja.
Und Merry und Pippin sind aber so schlau, Baggins, ja, so heißt unser Cousin.
Na,
und ich glaube, das hat der auch quasi und deswegen hat er sie dann mal aus dem Verkehr gezogen.
Aber sag mal, bitte, bitte sag mir, dass die Stelle, wo er hinfällt und der Ring ihm auf den Finger fällt, dass das die Kraft des Ringes ist, der sich auf den Finger wirft.
Ja, ja, klar.
Okay, ja. Weil ich dachte, er hat in kurzem Moment die Befürchtung, dass er mir sagen will, der Ring fällt auf den Finger.
Nee, weil der Ring weiß, wenn er auf dem Finger sitzt, dann kann sein Meister ihn sehen.
Ja, ja, ja.
Und deswegen versucht er das sozusagen immer. Es gibt ja auch so Szenen, wo der Ring so in Richtung Finger wackelt, auch so später noch. Also so, ja. Genau.
So.
Genau, und dann ziehen sie halt irgendwie weiter und werden dann aber doch, also weil die Jungs halt so schlau sind und Feuer machen auf dem Turm.
Ja.
Da muss man ja auch mal sagen.
Ach so, wo sie dann da Rast machen da oben,
genau,
in dieser Festung.
Genau, auf dem Watchturm.
Ja.
Und man muss ja auch mal sagen, ich verstehe schon, dass die so ein bisschen der Comic Relief sein sollen und auch so ein bisschen sozusagen die Tollpatsche. Aber das ist ja ein Level an Dummheit, das nehme ich denen ja gar nicht ab.
Ja.
Also da ein offenes Feuer zu machen an einem Ort, wo sie sich verstecken sollen.
Ich finde auch für ein Comic Relief sind sie erstaunlich wenig lustig.
Ja, aber das sind
also
halt immer so diese, die immer mal lachen und freundlich sind und so. Also.
Ja.
Aber das hat mich schon immer geärgert. Und da auch wieder. Aber
ja,
dann
die Nazgul.
Ja, sorry, genau.
Die Nazgul finden sie dann da oben und dann gibt es ja so eine Art Kampf und da merkt man dann, dass die gut brennen. Die werden dann, so ein paar werden dann verbrannt.
Und vor allen Dingen durchbohrt aber einer halt
stimmt,
Frodo.
Genau. Stimmt, einer bohrt Frodo mit einem Schwert in die Schulter.
Genau.
Obwohl Frodo Ring unsichtbar ist.
Ja, er liegt halt vor ihm und verschwindet in dem Moment, deswegen weiß er natürlich, dass er da immer noch, also er hört halt den Ring. Also die Nazgul, ach genau, nee, so rum ist es. Also die Nazgul, für die nützt quasi dieses Verstecken nicht so richtig was. Sie können ihn dann zwar nicht mehr sehen, aber sie spüren dann den Ring.
Ja.
Und deswegen hat er ja auch so ein bisschen daneben gestochen.
Ja. Also schon doof gelaufen, muss man sagen.
Aber für alle Beteiligten, ehrlicherweise. Also
aber,
da ist
aber
jetzt ist keiner mit einem Pokal rausgegangen.
Ist aber die erste von vielen, vielen Stellen auf dieser langen, langen Reise, auf der man sich fragt, ist Frodo wirklich der Richtige dafür?
also lass es uns doch so sagen, er ist halt der Richtigste.
Traurig genug.
Ja.
Auf jeden Fall, er kriegt halt das Schwert und das hat das fies, das Schwert war anscheinend nicht desinfiziert, die Wunde irgendwie entzündet sich fies. Und Frodo, weil da irgendwie Zauberstaub dran war oder so, oder eben das von diesen Zauber-Nazgul mit besonders böser Energie aufgeladen, oder vielleicht war es auch der Teer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall geht's Frodo richtig schlecht nach diesem Schulterstich. Und er scheint sich nicht mehr besonders gut davon zu erholen. Und dann sagt Aragorn, wir müssen ihn irgendwo hinbringen.
Zu den Elben.
Ins Bruchtal, glaube ich.
Nee, nach Rivendell, glaube ich.
Aber das ist doch
das heißt, ich habe den auf Englisch geguckt. Stimmt, auf Deutsch heißt es Bruchtal, ich glaube auf Englisch heißt es Rivendell oder irgendwie sowas.
Ah ja, okay. Sie müssen ins
Bruchtal
bringen. So.
Genau. Mhm. Und ich habe mal eine ganz kurze Zwischenfrage, wäre das okay für dich? Oder,
unbedingt.
Oder bist du gerade in einem Flow, wo du auf was hinaus willst?
Nicht.
Okay,
nee,
gut.
Nicht.
Also dieser Kampf mit Sauron war ja vor 3000 Jahren, ne?
Ja.
Ich frage mich jetzt, gab es da nicht mal zwischendurch irgendwie die industrielle Revolution? Hat mal jemand Strom erfunden oder Internet oder so? Ich meine 3000 Jahre.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine? Da hat sich gar nichts getan.
Ja. Aber zwischen Jesus und der Steinzeit sind ja auch 3000 Jahre, in denen nicht so viel passiert ist, wie von Jesus.
Ja, aber in der Steinzeit
heute.
Waren auch die Gehirne und alles noch gar nicht so entwickelt wie bei uns heute, aber die sind ja alle schon am Plotten und Labern und Schreiben und so. Also ich glaube, ab Schrift sollte man mit allem rechnen.
Ja, wahrscheinlich.
Und das finde ich immer interessant bei so Fantasy-Welten, dass quasi immer nie von so einer Entwicklung ausgegangen wird.
Aber vielleicht verhindert Zauberei industrielle Revolution. Vielleicht ist Zauberei ein richtiger Entwicklungshemmer.
Du, interessante Theorie.
Ja.
Würde ich auch in die nächste Arbeitsgruppe mal mitnehmen.
Fänd ich gut. Ich wüsste gar nicht, was für eine, ist das Soziologie oder ist das Literaturwissenschaft oder so, aber ich
ein AG-Nils-Trauma.
Ich glaube, man kann das so festhalten und vielleicht als Überschrift auch nehmen.
Nee, aber habe ich einfach mal so drüber nachgedacht, dass immer so in so Fantasy-Geschichten so wahnsinnige Zeiträume benannt werden.
Ja.
Ich meine, überhaupt auch so dieses, dass Aragorn der Nachfahre von Isildur ist und sagt ja auch später, in mir fließt sein Blut, wo ich denke, Alter, 3000 Jahre. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, erstens, ob das wirklich verbrieft ist. Wer hat das denn so lange mal nachvollzogen, dass du noch der Nachfahre bist? Weil ich glaube, mittlerweile sind ja alle Nachfahren von ihm. und auch sein Blut fließt in mir. Ich will behaupten, nach 3000 Jahren, wie viele Generationen das bitte sind, hat sich das auch mal.
Das ist ja so schön im Buch Genesis in der Bibel, im Alten Testament, das erste Buch, wo ja auch so die Schöpfung der Welt und so beschrieben steht.
Ja.
Da ist das so schön, dass dann so die ersten Menschen, die Gott auf die Erde geschickt hat, mit der er die Erde besiedelt hat, also Abraham und keine Ahnung, wie sie alle hießen, da steht dann, es dauert so ewig, auch völlig unlesbares Buch und es geht dann die ganze Zeit so, und Abraham zeugte 500 Söhne. So die ersten 20 Dudes, die so vorgestellt werden, haben immer nur so 1000 Kinder gezeugt und so und sonst nichts gemacht. Das ist sehr, sehr amüsant, wenn man das heute
Jeder macht. Schuss ein Treffer, sagt man so schön.
Absolut, absolut.
jetzt,
ja,
ich würde dir jetzt mal wieder drei Quizfragen an den Kopf werfen.
Okay.
Bist du bereit?
Absolut.
Moment, ich habe mich hier verscrollt. Welches Alias nennt Frodo in dem Pub, wie er heißt?
Keine Ahnung.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das auf Englisch das gleiche ist wie auf Deutsch. Es ist Underhill, aber ich ziehe mal weiter.
Underberg.
Ja, wahrscheinlich.
Komm doch mit auf den Underberg. Und der Werbesong hieß damals, der Text war dann, der schmeckt zwar ziemlich bitter, doch dafür hilft er dir schnell übern Berg.
Dass du sowas auch immer noch so kannst, ist so geil.
Aber was das für eine Aussage ist. Es schmeckt scheiße, aber hilft dir schnell übern Berg. Okay, wow.
Also, ich sag mal, wie es ist. Wär ich zufrieden mit. Jetzt gibt's eine Quizfrage, die würde jetzt tatsächlich direkt sich an eine Szene anschließen, die wir wahrscheinlich als nächstes besprechen. Wer ist die letzte Person oder die letzte, die sich den Gefährten anschließt?
Das ist eine gute Frage. Lass mich überlegen.
In diesem, wo die da alle auf diesem.
Ja, Punkt. Ich bin auch dabei. Ja, ich auch.
Genau.
Ist das nicht der Zwerg?
Klar, kann sein.
Ich überlege gerade, ist der Zwerg der Letzte? Oder ist vielleicht, obwohl, ist der Zwerg nicht sehr schnell dabei? Der versucht ja da mit der Axt den Ring kaputt zu hauen und so. Und dann sagen sie irgendwie so, ja, wir müssen los.
Müssen wir einen Bus kriegen?
Naja. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es der Zwerg ist. Also, entweder ist der Zwerg oder hier der 90s Techno-Papst.
Der 90s Techno-Papst.
Ja, wie heißt der denn nochmal? Gargamel oder so?
Nee. Also ich lese mal die vier Möglichkeiten vor, ja?
Ja.
Aragorn, Legolas, Boromir oder Merry und Pippin?
Boromir meine ich. Der hat so eine 90s Techno-Frisur mit diesem Mittelscheitel. Das macht mich fertig. Das sieht aus wie so Techno-Löckchen. Den kann man sich so voll auf so einem Rave vorstellen, finde ich.
Auf wen klicke ich jetzt? Auf Boromir?
Auf den Zwerg. Ach, der Zwerg war gar nicht dabei. Da macht Boromir. Mein Gott.
Ich sag nochmal, es ist Boromir. Aber es ist falsch. Es sind Merry und Pippin.
Ah ja. Dann mit so einem Gag quasi. So witzig. Haha. Ja. Ah ja, weil sie kommen ja aus dem Ja, ich weiß, weil sie kommen aus dem Gebüsch, der König, hier Elrond, sie kommen ja dann hinter Elrond aus dem Gebüsch und dann sagt er so, oh, ihr habt wohl mitgelauscht. Und dann sagen die, ja, wir sind aber auch dabei.
Genau, wo geht's so eigentlich hin?
Genau, wo geht's eigentlich hin? Elrond, auch nicht unscary, der Dude.
Elrond?
Ja.
Wer ist Elrond?
Na, hier der König da im Bruchtal.
Ach so. Heißt der Elrond? Elrond.
Keine.
Stimmt.
Wie heißt der?
Ich glaube Elrond.
Ich fand's
oder heißt
immer so komisch,
Elrond
dass,
der Ort? Nee.
Nee, er heißt, aber ich fand es immer so komisch, dass er.
Stimmt, Elrond.
Ich habe immer Elrond verstanden, aber ich konnte es mir auch nicht, ich konnte es mir nicht vorstellen, warum sollte er nach dem Scientology-Gründer benannt sein?
Also, das ist vielleicht eine gute Frage. Aber vielleicht auch nicht. Also, ich kann dir sagen, warum der dir so creepy vorkam.
Ja.
Weil das Agent Smith aus der Matrix-Trilogie ist.
Ah ja.
Da bist Stimmt. du natürlich quasi gebrieft, dass der böse ist.
Na. Ich hatte mir hier was Interessantes aufgeschrieben und zwar.
Na, das entscheidet immer noch ich. Ich glaube übrigens, Leute, ihr habt sehr viele Geräusche. Entschuldigt bitte von meinem Kabel, weil ich wahnsinnig unbequem sitze und mich immer mal wieder bewegen muss. Und ich glaube, man hört immer, wenn ich mein Kabel bewege. Ich versuche das im Nachhinein zu bearbeiten, aber bitte seht es mir nach.
Dieses Treffen von dem Rat in Bruchtal, die dann die neuen Gefährten losschicken,
ja.
Wo der Vorsitzende Elrond ist, da habe ich hingeschrieben Meeting of Metal, weil nämlich jeder, der in diesem Rat sitzt, sieht aus wie ein Protagonist einer Metal-Band in einer bestimmten Stilrichtung.
Ja.
Und zwar ist so alles vertreten, also so Aragorn sieht so ein bisschen nach so Alternative Metal aus.
Und was, Legolas?
Ja, Legolas ist so dieser Dream Theater, dieser Power, ist nicht Power Metal, aber so diese Melodic Metal nennt sich das.
Ja.
Wo es auch immer viel um so Fantasy-Welten geht und so.
Ja.
Und Bogomir ist dann halt so dieser Industrial Metal, mit so Techno-Beats und so, wo es aber so richtig heiß hergeht. Und Elrond ist eher so ein Prog aus so einer Prog-Metal-Band. Und so sind da so ganz viele Metal-Styles vertreten, das fand ich irgendwie. Wenn man das so guckt, ist das gleich eine ganz andere Szene.
Ja, das stimmt. Und
was wir ganz vergessen.
Ja, sag.
Was wir ganz vergessen haben, ist, dass Aragorn ja schon hier Liv Tyler klargemacht hat.
Ja.
Weil sie ihm eine Kette geschenkt hat.
Ja, also da gab es noch eine Vorgeschichte, aber das ist zumindest auch passiert.
Ja, eine Vorgeschichte. Sie hat ihm eine Kette geschenkt und gesagt, so, ich kann jetzt sterben. Irgendwie.
Oh mein Gott. Jetzt,
also, um es kurz zu machen, wir haben noch,
aber sehr
ich habe noch
kurz.
Eine ganze Seite Notizen.
Ja, wir ziehen jetzt weiter. Also,
ja.
Hier im Bruchtal passiert auch eine Szene, die ich einmal in meinem Leben gesehen habe und danach nur vorspule.
Ja.
Weißt du, welche Szene ich meine?
Die Fußszene, wo die alle aufeinanderfallen.
Nee,
das war woanders.
Füße sieht man leider zu oft, sie kann hier alle vorspulen. Ja. Kommen auch immer recht überraschend. Ja. Die Szene mit Bilbo, wo er sein Gesicht so verzieht.
Ach so, ja, die finde ich cool. Die fand ich schon damals cool, die ist immer noch cool, die Szene.
Sie ist cool, aber sie ist auch krass, finde ich.
Ja, sie ist aber sehr subtil getrickst und sie funktioniert immer noch sehr gut, finde ich. Also,
ja.
Sehr, sehr gut gemacht.
Aber auf so eine, so creepy subtil, ne? Also, es ist schon ein krasser Effekt, obwohl der relativ klein ist.
Na, aber der ist mir damals auch total im Gedächtnis geblieben, als sehr eindrucksvoll in diesem Film. Es funktioniert immer noch, finde ich echt gut. Sowas so subtil effektvoll, das hätten die eigentlich öfter machen sollen in einem Film, der, lass es mich so sagen, auf der Subtilitätsskala doch immer eher das andere Ende sucht.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde aber übrigens, dass der Film, also der ist quasi immer noch gut zu gucken.
No. Ich finde es halt interessant und das ist ja tatsächlich jetzt auch eine Sache der Vorlage, ein Problem, wie auch immer, aber es ist ja auf jeden Fall die Schuld der Vorlage, wie krass übertrieben metaphorisch aufgeladen diese Story ist. All die Dinge, die passieren, wie da so wie irgendwie so Drogensucht angespielt wird und so weiter und so fort. Das ist, ich finde die Metaphorik dieses Films oder dieser Story wahnsinnig bescheuert auf die 12.
Also du meinst, der Ring symbolisiert Drogen?
Auch, ja.
Das habe ich in meinem Leben noch nicht so gesehen.
Ich glaube, Tolkien war so ein, der hat sich als so ein Volkslehrer gefühlt. Ich glaube, Tolkien wollte so, der hat ja dann auch hat irgendwie Sprachen ja dann erfunden von Mittelerde und so, weil er irgendwie immer so, der hatte immer so einen edukativen Anspruch. Und ich glaube, aus so einer Lehrerhaltung heraus ist da auch ein bisschen Metaphorik in diesen Film, in diese Geschichte eingeflossen.
Ja, verstehe. So. Er hat ja auch das Elbisch, hat ja. Er so Tonaufnahmen davon gemacht, damit das, wenn das später mal benutzt wird, das richtig benutzt wird.
Nerd!
Oh, I love it. Ich finde ja so extra Sprachen gebastelt für Filme ganz toll.
Ja.
Und ich finde auch, wenn irgendwann mal, wenn wir irgendwann mal eine Weltsprache haben sollten, dann,
Esperanto!
Dann eine...
Entschuldigung.
Macht doch nichts. Ich finde, du musst dich nie entschuldigen fürs Singen.
Aber ich bin fertig.
Dann muss es so eine ausgedachte sein, weißt du? Die sich einfach irgendwie random von Leuten ausgedacht wird, so unnatürlich, und die benutzen wir jetzt alle.
Das wird mit Sicherheit funktionieren.
Das wird auf jeden Fall auch passieren, glaube ich.
Ja,
gebt der Sache noch 2 Wochen.
Weltgemeinschaft ist ja sehr, sehr eng verbunden.
Ja. Aber ist doch eigentlich eh interessant, oder? Wenn man so außerirdischen, also so Aliens begegnet und so, da wird auch nie als Idee gesetzt, dass aus dem Planeten 30 unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Das ist ja.
Na, in dieser, bei dieser Schallplatte, die ins Weltall geschickt wurde, um Aliens sozusagen, weil die ist ja einfach gerade ausgeschickt worden.
Ja.
Und falls Aliens auf so einem Satellit, falls die das mal finden, dann geht die ja an, wenn die irgendwie eine Klappe aufmachen oder so. Und da sind so schematische Zeichnungen drauf, da ist dieser Mann von Da Vinci, dieser Mann im Kreis irgendwie, ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt, aber dieses, ne, dass man so kennt, diese schematische Menschenzeichnung quasi. Und da sind ja dann ein paar Lieder drauf und ein paar Sprechparts, und da ist, glaube ich, in vielen verschiedenen Sprachen irgendwie ein Gruß drauf noch oder sowas.
Ja.
Ja.
Und was ist jetzt, wo widerlegst du jetzt gerade, was ich gesagt habe?
Ne, weil das Aliens, das 30 Sprachen. Okay, also wow. Umgekehrt.
Naja, hast du verstanden, dass ich gesagt habe, dass wir Aliens denken machen, wir hätten nur eine Sprache? Nee. Weil meine.
Nee, deswegen habe ich jetzt gesagt, umgekehrt. Also wir zeigen den Aliens, dass wir viele verschiedene Sprachen haben. Und,
ah, so, okay. So. Ich meine, so in Filmen und so werden die immer so dargestellt, als hätten die auf jeden Fall nur eine Sprache. Aber wahrscheinlich ist es viel zu kompliziert sonst.
Wahrscheinlich.
Lass uns weiterziehen.
Ja.
Jetzt geht's ja erst los.
Ja, ich habe eine ganz wichtige Notiz. Ich habe eine super wichtige Notiz.
Das entscheiden wir.
Diese 9 Gefährten werden ernannt oder ernennen sich selber und stehen dann alle nebeneinander, da vor diesem Rad.
Ja.
Und jetzt habe ich hier in den Notizen den Satz stehen: Da hätte es losgehen können.
Nee, stimme ich dir überhaupt nicht zu.
Stimme ich mir aber 100% zu.
Ja, das ist ja okay. Also mit dem langweiligen Daily Business brauchen wir uns ja jetzt hier nicht beschäftigen. diese ganze Vorgeschichte, die wir bis jetzt haben, ja, ist für uns so wichtig für das Worldbuilding, um
überhaupt nicht. Aber sprich weiter.
Findest du? Habe ich nicht das Gefühl, dass du das möchtest.
Es war ein Kommentar. Es sollte keine, du hast dann plötzlich aufgehört. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass du weitersprichst.
Also diese Unschuld des Auenlandes, diese, wer ist Frodo? Wo kommt der eigentlich her? Wo kommt sozusagen unsere Hauptfigur her, mit der wir uns am meisten identifizieren? Entschuldigung.
Du leg dich eine halbe Stunde hin, wir warten ja alles.
Hey, wenn ihr wüsstet, in was für einem Gästezimmer ich hier liege. Es ist, dass ich überhaupt noch gleichmäßig atmen kann in diesem kleinen, stickigen Zimmer, ist für uns alle gerade ein großes. Also lasst mich ab und zu mal gähnen, bitte. Wie lang seine Reise ist, also wie weit er weg ist, also nicht nur geografisch, sondern auch sozusagen, ne, in allem, in, auf allen Ebenen. Und nach diese Einführung dieser der Nahschool, und es wird immer bedrohlicher, so Punkt für Punkt. Und ich finde, mir ist das total wichtig. Und ich finde es nämlich auch genau schön, dass wir das erzählt bekommen und nicht quasi, ich brauche keinen Reader's Digest. Ich will ja die ganze Geschichte. Also du kannst ja im Prinzip bei fast jedem Film eine halbe Stunde später anfangen.
Ich habe an der Filmhochschule gelernt, man muss bei einer Geschichte.
Sehr schöner Anfang des Satzes.
Man muss bei einer Geschichte am spätestmöglichen Zeitpunkt einsteigen. Das ist die oberste Regel beim Drehbuchschreiben.
Aber warum? Weil nämlich, pass auf, ich sag dir, warum ich dir die Frage stelle, ja?
Ja.
Es kann ja sein, dass das einen guten Grund hat, also den du mir vielleicht auch gleich nennst. Aber alle, also nicht alle, aber wahnsinnig viele Menschen lieben diesen Film und haben sich darüber auch nie beschwert. Und ich genieße auch diese erste Stunde immer sehr. Das heißt, es gibt also eine Daseinsberechtigung dafür. Und dann will ich auch quasi keine Theorie hören, die mir sagt, warum ich das schlecht zu finden habe, wenn ich es doch toll finde und gerne sehe und nicht missen will. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber ich darf doch auch sagen, wie ich das besser gefunden hätte.
Klar, natürlich. Ich will nur sagen, weil du quasi jetzt gefühlt so ein richtig falsch aufgemacht hast und mit der Filmhochschule mir das erklärst, dass ich dir sage, wie wir normalen Menschen, der Pöbel, es halt empfinden und ob das nicht auch eine Daseinsberechtigung hat.
Mir wurde doch, ich finde ja den Einstieg in die Story, der ist ja auch völlig random. Der ist ja auch nur dahin gedacht, dass mir ab jetzt die Geschichte erzählt wird, dass Bilbo den Ring hat oder so. Da hätte ich ja auch früher oder später einsteigen können. Am Anfang schaffen sie es ja auch, mir den Krieg zwischen der Menschheit und Goro, Sauron irgendwie in 5 Minuten zu erzählen. Dann hätten sie mir das ganze Gedöns jetzt auch in 5 Minuten erzählen können. Für mich hat es keinen Unterschied gemacht.
Aber wir
hätten
uns dann Frodo nicht so nahe gefühlt.
Aber Frodo, muss man auch mal sagen, ist der am wenigsten Identifikationspotenzial gebende Held der Filmgeschichte.
Weswegen er ja der für uns am meisten hineinversetzbare ist.
Überhaupt nicht. Frodo ist völlig unnachvollziehbar. Frodo ist auch 2/3 dieser ganzen Geschichten nur krank, irgendwo am Boden liegend. Aragorn ist ein Held für uns. Wir wollen Aragorn sein. Oder sonst wer. Aber keiner will Frodo sein.
Wir wollen ja auch nicht Frodo sein, aber Frodo ist quasi wir in dieser Story, wo man viel Angst haben muss. Weil wir sind halt nicht Aragorn. Wir wollen Aragorns Freund sein.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass Frodo einer der schlechtesten Protagonisten ist, die jemals irgendwo hingeschrieben wurden. Weil der ist Held die ganze Geschichte.
Ich würde sagen, wir hören
Geschichte
jetzt auf aufzunehmen. Also für mich ist jetzt die Geschichte auch hier vorbei. Ich bin übrigens kein ausgemachter Frodo-Fan. Aber der schlechteste Charakter, der jemals hingeschrieben wurde, da würde ich mal sagen, lassen
das
wir mal.
Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht
doch,
gesagt.
Doch, hast du gesagt.
Das habe ich
hast du
ich
gesagt.
Ich habe nicht gesagt, der schlechteste
doch.
Charakter, der jemals hingeschrieben wurde.
Doch.
Der schlechteste Protagonist, der in einer Geschichte jemals.
Okay, entschuldige. Dann ist es natürlich.
Ist ein Unterschied.
Ja, ich weiß, dass es ein Unterschied ist, aber es ist auch totaler Bullshit.
Ich finde, Frodo ist so ungeeignet.
Und du weißt auch, dass es Bullshit ist.
Frodo ist so ungeeignet als Protagonist, weil alles, was der die ganzen Filme macht, ist die Story aufzuhalten. Frodos Hauptaufgabe ist, die Geschichte aufzuhalten, damit sie noch länger dauert. Das ist einfach eine völlig unlogische Figur.
Okay. Bist du fertig?
Ich weiß nicht, ob ich fertig bin, aber ich finde, hier, dann werden diese 9 ernannt und es ist ja auch so, als würde der Film jetzt erst losgehen, als würde jetzt erst der Vorspann kommen. Genauso ist die Szene auch aufgemacht, wenn sie dann da so alle nebeneinander stehen und einmal drüber geschwenkt wird. Ich finde, also für mich hätte das ganz wunderbar da erst losgehen können. Und es ist der beste es ist eigentlich der beste Zeitpunkt, in die Story einzusteigen.
Okay. Tja, jetzt die Stimme musst du jetzt retten, also.
Was hab ich? Achso, dann ziehen sie los und dann laufen sie rum. Und dann auch wieder, dann hier wieder Saruman. Saruman hat ein paar Fähigkeiten, die extrem praktisch sind und die immer in so gewissen Situationen, hat man so das Gefühl, kommt der erst drauf, der das machen kann. Sie ziehen irgendwie so über so einen Berg, also müssen halt durch unwegsames Gelände, ziehen ja alle zusammen als Gruppe irgendwie. Es ist beschwerlich, aber man hält zusammen, man hilft sich und so. Und dann laufen sie über so einen Bergpass und müssen da irgendwie so ein bisschen so am Berg entlang drücken. Und dann fällt Samovar ein, ey, warte mal, ich habe ja hier diesen Lawinenfernzauber, den ich mal loslassen könnte, um den irgendwo, wo sie gerade sind, so eine Lawine auf den Arsch zu hetzen.
Ja.
Und das macht er dann. Das und denke ich, das ist wirklich sehr praktisch, dass ihm das in dem Moment einfällt,
ja.
wo die gerade über die Berge ziehen.
Ich finde es auch relativ praktisch. Ich finde auch tatsächlich, dass man manchmal so denkt, was genau können die Zauberer eigentlich und was können sie nicht?
Ja.
Weil in so bestimmten Situationen könnte ja Gandalf irgendwie mal was zaubern. Weißt du, so? Und macht's halt nicht. Als sie zum Beispiel da an diesem eiskalten Berg auch langkraxeln, denke ich so, zauber doch mal ein Seil hin. Oder irgendwie so eine Art Halte, also irgendwie, wie heißt das, ein Gitter, ein Dingschen, Handrail, also ein...
Ja. Du, eine Straße, warum nicht?
Ja. Oder ein Fahrstuhl. Also ich meine, wir wollen ja nicht viel. Oder zauber doch irgendwie besseres Wetter.
Ja.
Also ich weiß, der andere zaubert gerade schlechtes Wetter, aber gibt es da keinen Gegenzauber, müssen wir jetzt für immer... Also man hat ja auch das Gefühl, wenn er seinen Zauberstab benutzt, dass er ja auch krasse Sachen damit machen kann. Ne?
Ja.
Aber das ist offensichtlich, ich weiß nicht, ob so ein Zauberstab auch so eine Art Akku hat. Also, dass man da auch echt genau, ist das jetzt die Situation, vielleicht könnte es noch gefährlicher werden?
Oder vielleicht kann er nicht zaubern und gleichzeitig die LED-Lampe an dem Stab anhaben irgendwie. Ja. Das kann natürlich sein.
Aber hier am Berg war es tagsüber, also es hätten sich auch alle erstmal ohne LED-Licht gesehen.
Sie landen ja dann irgendwie an diesem See mit der Mine, mit dem Mineneingang.
Genau, sie wollten eigentlich oben über die Berge, weil sie eigentlich nicht durch die Minen von Moria wollen, weil die viel zu gefährlich sind.
Ja.
Weil Gandalf sagt, die Minen von Moria, da hausen Dinge, da wollen wir nicht hin.
Ja.
Und während das quasi auch so ein bisschen Thema ist, also beziehungsweise Saruman mit so einem Voice-Over erzählt, da willst du nicht hin, ich weiß es genau, und dann geht's zurück auf den Berg, wo quasi Gandalf gerade böse guckt, also als würde er quasi hören, was er sagt, der Saruman. Und währenddessen blättert Saruman einfach eine Graphic Novel durch, wo der Dämon und Moria alles so reingemalt sind.
Ja.
Also das finde ich auch eigentlich am geilsten, dass offensichtlich jemand da ein kleines Comicbuch verfasst hat von so verschiedensten Situationen und Saruman einfach sich auch die Zeit nimmt, weißt du, zwischen den Stollenbegehungen, einfach so sich mal hinzusetzen, ach, nehme ich mir den alten Schinken doch mal wieder vor.
Großer Comic-Fan.
Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass wir es hier. Und ich sag Graphic Novel, Nils, weil ich bin einfach, weiß ich, gehöre zu den Leuten, die wissen, was sich gehört.
Na klar, absolut. Das muss man wirklich sagen an der Stelle.
Ich will auch jetzt an der Stelle dann wiederum nochmal sagen, dass das ein Spaß war.
Okay. Auf jeden Fall gibt es dann so ein Classic-Gag-Moment. Und damit meine ich jetzt nicht Luft abdrücken, sondern Witz-Moment.
Wow. Hat auch keiner von uns gedacht, Nils. Da kann ich wirklich, und da bin ich mir sicher, jetzt gerade für alle sprechen.
Obwohl es ist Knebeln, glaube ich, ne? Nicht Luft abdrücken, was auch immer. Auf jeden Fall ist ein Witz-Moment.
Gag ist Würgen.
Oder Würgen. Ja. Gag ist Würgen? Echt? Naja. Whatever. Dieser klassischer Witz, den es in ganz vielen Filmen gibt, eine klassische Witzdynamik.
Würgen. Also Luft abdrücken schon, aber quasi.
Ja, ja. aber ich bin weitergezogen von dieser Übersetzungs.
Ich weiß. Ich hatte leider ein langsameres Tempo als du. Ich will mich auch bei allen HörerInnen dafür entschuldigen, dass ich da relativ unsensibel nochmal reingeblöckt habe. Jetzt lasse ich dich weiterziehen. Wir können alle nicht den Classic Gag erwarten.
Ja, es ist einfach auch, ich würde gerne sagen, lass los, aber es passt irgendwie nicht so gut zum Würgen, deswegen. auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen.
Hast du eigentlich meinen wahnsinnig guten Gag, den ich unter deinen einen Tweet geschrieben habe, gesehen?
Nee. Also, ich weiß jetzt wirklich gar nicht, worauf du anspielst, deswegen ist das auf. Nee vielleicht auch ein bisschen vorschnell gewesen. Aber
du hast geschrieben, ja?
Ja.
Was ja immer wieder gern vergessen wird, wie super die Houdini von den Melvins ist.
Ja. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, wie schön ich es finde, mit was für abgespreizten Fingern du Houdini von den Melvins vorliest.
Ja, du wirst ja nicht verstehen, warum. Und ich habe da drunter geschrieben, ich freue mich, dass sie sich aus dem Vergessen, Großbuchstaben, befreit hat.
Wow.
Ja.
Zaubererhumor, finde ich gut.
Und du hast es aber nicht kommentiert?
Ich habe es gar nicht gesehen. Ich höre es gerade das erste Mal.
Ja, ist schon 2 Tage her. Und naja, wir haben uns auch ein bisschen auseinandergelebt, muss man vielleicht an der Stelle sagen. Aber zurück zum Classic Gag.
Ja. Also, um da nochmal drauf zu kommen, es gibt diesen Witz, den gibt's ja immer in jeder Komödie, dass jemand irgendwas nicht aufkriegt oder so und es dann so tausendfach versucht. Und dann kommt ein Trottel daher, der macht irgendwas ganz Dummes und dann geht's auf. Das ist der älteste Witz der Filmgeschichte. Das gab's, glaube ich, schon in Buster Keaton-Filmen oder in Charlie Chaplin-Filmen. Und Peter Jackson hat gesagt, weißt du was? Machen wir auch. in unserer riesen Comedy-Gala.
Ja.
Und deswegen gibt es dann diesen Gag, dass Gandalf die ganze Zeit darauf kommt, mit welchem Zauberspruch er die Tür aufkriegt.
Speak Friends sagt, and Enter. Und ich habe beim allerersten Mal diesen Film gucken schon sofort verstanden, was hier gemacht werden muss. Und muss ehrlich sagen, dass es nicht zu so einem Charakter wie Gandalf passt, dann nicht drauf zu kommen.
Es ist dann auch, der Witz wird gar nicht richtig ausgespielt. Man muss den natürlich ein bisschen überstrapazieren, damit er auch witzig ist oder eben clever setzen. Aber hier wird es einfach so gemacht, so halb nebenbei und dadurch verliert es auch jede Humordynamik und so. Also richtig den einen Gag, den die Story haben wollte, komplett in den Sand gesetzt, muss man sagen.
Der Rest der Jungs und Mädels beschäftigt sich hier noch mit dem Spin-off von My Octopus Teacher. Und das war quasi jetzt, ich habe einen ähnlich guten Gag hinterhergeschoben.
Na, war gut, schon gut.
Ja.
Völlig okay.
Oh, vielen Dank, danke. Das bedeutet mir viel aus deinem Mund.
So, dann kommen sie in die Mine, irgendwie haben es dann irgendwie geschafft und dann ist ja gar keine Mine, ist ein Friedhof, hier sind überall tote Zwerge und so. Da wäre auch ein Gag möglich gewesen. I see dead Dwarfs. Wie auch immer. Und dann laufen sie da rum und hier ist aber gefährlich. Und dann kommen so komische so Krabbelfiecher von der Decke und so, wir müssen weg, wir werden von denen umzingelt. Und dann in dieser Halle, in der sie stehen, kommt dann aber von der Weite irgendwie ein Licht. Ah nee, sie müssen kämpfen erst noch gegen diesen Hammer.
Ganz kurz, weil du jetzt sehr schnell bist und ich weiß auch warum, aber also,
ich habe was vergessen. Ich habe was übersprungen, was ich gar nicht überspringen wollte.
Okay.
Weil da ist auch jetzt erst noch der Kampf gegen diesen Hammer-Dude.
Also ja.
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 Das habe ich übersprungen.
Okay, aber ich habe noch eine Stelle davor.
Okay.
Sie sind ja erstmal alleine, ne? Zwischen den ganzen Skeletten und ganz traurig und der große Balin ist gestorben und was ist hier passiert? Und dann lesen sie ja quasi das Tagebuch von dem Typen, der schreibt, bis er stirbt, ne? Und dann lässt Merin oder Pippin, das weiß ich gerade nicht, wieder völlig verblödet, was in den Schacht fallen. Und diese Stille dann, wo erstmal nichts zu hören ist und alle kurz erleichtert sind und dann dieses ganz leichte, ganz weit weg Trommeln anfängt, ist eine der gruseligsten Stellen, die ich jemals gesehen habe. Und die kriegt mich auch immer wieder.
Okay.
Weißt du, welche ich meine?
Ja, aber habe ich gar nicht so, fand
na,
ich gar
dieses,
so.
Weißt du, so, weil sie sind ja eingesperrt, weil hinter ihnen ja die Höhle auch zugefallen ist und diese, ja. Sie hören quasi von aus ganz tief der Erde so ganz leise Trommeln starten, wo man so, wo sie so wissen, okay, das war's jetzt, weißt du?
Ja.
Das finde ich so gruselig, weil die sind auch noch so weit weg und man kann aber trotzdem nicht mehr, wohin soll man denn?
Ja.
Und das finde ich extrem, also auch vor allen Dingen mit der Stille davor, wo man kurz dachte, sie haben sie doch nicht geweckt und dann aber doch. Das nimmt mich jedes Mal massiv mit.
Verstehe.
So, weiter geht's.
So, dann kommt der Dude mit dem Hammer.
Ja.
I wanna be your sledgehammer, mit, gegen den sie dann kämpfen.
Sledgehammer!
Und den sie irgendwie, dem sie dann genug Pfeile in den Kopf schießen und in den Hals, damit er dann endlich tot umfällt irgendwann.
An den konnte ich mich übrigens immer an, ich weiß gar nicht, was das war, PlayStation 2 oder so, aus dem Spiel erinnern. Der war immer so, mit dem hat man ewig zu tun gehabt.
Stimmt, nee, PlayStation 4, das habe ich doch immer gespielt. Das war doch hier dieses, als ich mir die 4 gekauft habe und wir noch in deiner alten Wohnung, da habe ich mir die 4 gekauft und da immer gespielt.
Ach so?
Und da hatten wir auch dieses Herr der Ringe-Spiel dazu gekauft.
Ah ja, okay. Aber gab es das auch mal für die 2? Mir ist so, als hätte ich das schon viel früher gespielt, auch mal. Vielleicht eine andere Version einfach.
Vielleicht, ja, ein anderes ja. Spiel. Oder es gab irgendein Herr der Ringe-Spiel für die 2. Ich glaube, für die 2 gab es die Schlacht um auf Helms Klamm oder irgendwie sowas.
Ja. Na gut, okay. Na, aber ich konnte mich quasi an den noch am allerbesten aus dem Spiel erinnern.
Ja.
Weil hier ist er ja relativ kurz nur da.
Ja, aber ist nicht im ersten Hobbit-Teil kämpfen die doch ganz am Anfang auch gegen so einen im Wald, glaube ich.
Da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist.
Freue ich mich. So, und dann kämpfen sie gegen den und dann ziehen sie weiter und dann kommen eben diese Viecher von überall und dann werden sie von denen umzingelt, doof, und dann kommt irgendwie Licht aus der Halle und diese Viecher hauen ab und dann ist klar, okay, was da kommt, muss noch bedrohlicher sein als die Viecher, weil wenn die Viecher, die uns bedrohen, davor schon abhauen, dann wird es hier gerade richtig eng im Höschen. So.
Ja, ja.
Und dann kommt da so ein, also dann sind wir jetzt wirklich vollends in die Welt des Metal eingestiegen, weil dann kommt so ein Metal-Maskottchen.
Aber ist nicht die Welt des Metal in Herr der Ringe eingestiegen?
Das kann ich auf gar keinen Fall ausschließen. Da gibt es, glaube ich, eine Wechselwirkung.
Ja, ich will das nur einfach mal sagen, dass es nicht so einfach ist, wie du es gerade darstellst.
Nee, das stimmt. Das war respektlos von mir und damit entschuldige ich mich hiermit bei der Erbengemeinschaft von Herrn Tolkien möchte auf keinen Fall verklagt werden. Und dann kommt so ein hörniger, horniger, feuergehörnter Superdevil kommt da irgendwie an den Start mit einer Feuerpeitsche. Der irgendwie alle bedroht.
Ja.
So. Dämon. Und dann hauen die vor dem ab und laufen auf eine Brücke zu, über so eine riesige Schlucht. Und die meisten schaffen es über die Brücke. Gandalf sagt, macht, haut ab, seht zu. Und Gandalf.
Balrog heißt der übrigens. Ich habe kurz nochmal nachgeguckt, weil ich hatte den Namen die ganze Zeit im Kopf, bin aber nicht drauf gekommen.
Ja. Gandalf stellt sich dann Balrog entgegen, Balrog stürzt ab, Gandalf guckt zu den anderen nach dem Motto so, na, geil gemacht, ne? Aber im Fall schlägt er mit seiner Feuerpeitsche nach Gandalf und zieht den so ein bisschen in den Abgrund runter, sodass Gandalf nur noch hängt an den Steinen und klar ist, er kommt da aus eigener Kraft nicht mehr hoch, die anderen können ihn aber auch nicht retten, weil sie schon auf der anderen Seite sind. Und Gandalf sagt dann nur, flieht ihr Narren.
Run, you fools. Auch ein berühmtes Meme.
Ja, und auch eine unlogische Sache von ihm, jetzt nochmal alle zu beschimpfen. Also jetzt, bevor ich gehe, sage ich euch alle nochmal, fickt euch. das habe ich nicht so richtig kapiert. Weil
ja,
die wissen
einfach,
ja, dass sie da weg müssen.
Das ist Tough Love, nennt man sowas jetzt.
Ja. Übrigens auch, was ich jetzt ein bisschen übersprungen habe, ist, wie sie auf die andere Seite gekommen sind, indem sie von einer Treppe, die immer weniger wurde, Aragorn und Frodo, sich da so hingelehnt haben, dass die Treppe auf die andere Treppe gefallen ist. Auch eine Szene, wo ich sage, war das nötig?
Absolut war das nötig, das ist doch aufregend. Bewegende Treppen auch wieder bei Harry Potter zu finden.
Stimmt. Aber es war irgendwie, es schien mir irgendwie nicht so richtig, physisch schien mir da einiges im Argen zu sein.
Okay, Professor.
Aber was heißt drum? Ja, und dann Gandalf ist jetzt sozusagen, wir glauben jetzt, dass Gandalf tot ist. Ja. Weil er in diesen Schlucht, in die gleiche Schlucht gefallen ist wie Bolgorok.
Balrog.
Ja, Balrog, sag ich ja.
Ja.
Und jetzt
ein Dämon der alten Welt.
Und jetzt ist es super krass, weil die nächste Szene, da rennen dann alle aus der Höhle raus. Und dann kommt erstmal die große Szene, Coping Gandalf's Death. Jeder aus dieser Gefährtentruppe fängt an zu weinen oder aus Wut auf einen Baumstamm einzuschlagen und so. Und keiner kommt damit klar, dass Gandalf gerade getötet wurde, vermeintlich von Balrog. Und für alle ist es...
Für dich ist das so wie Brockrock, ne? Balrog.
Ja. Ich finde diese Reaktion so übertrieben, weil die Hälfte von denen kennt Gandalf irgendwie seit einem halben Tag. Und alle sind so, nein, verdammt, warum muss der gehen? Und so. Und es ist so, hä, Jungs, come on. Also irgendwie, das fand ich irgendwie, weiß ich auch nicht, finde ich leicht überzogen, diese Szene.
Die kennen ja Gandalf alle schon länger, das ist ja... Also die meisten von denen haben ja Gandalf nicht erst hier kennengelernt. Ja. Und die sind auch länger als einen halben Tag schon zusammen unterwegs. Verschiedene Dinge hier, Nils. Die sind seit Wochen oder Monaten unterwegs. Und ich möchte nur mal, ich will einmal jetzt hier fürs Protokoll, ist ja wichtig, ich hoffe, dass auch da jetzt die Notare ihre Stifte gespitzt haben, sagen, dass ich nach unserem ersten Date nach 3 oder 4 Stunden so bitterlich um dich geweint hätte.
Ja, aber das ist ja was anderes zwischen uns beiden.
Ich würde denen das hier allen auch erstmal unterstellen.
Zwischen Gandalf und den Gefährten. aber es war irgendwie so eine, weil alle auch so gleich dramatisch getrauert haben, das fand ich irgendwie, also irgendwie war.
Na, ich glaube, es ist ja auch so eine Angst, also es ist ja auch so ein Angstweinen gewesen bei vielen, weil sie erstmal, erstmal hatte ich das Gefühl, als sie da alle aus der Höhle rauskommen und weinen, dass es auch einfach Angst und krass war. Der Zwergenkämpfer ist ja zum Beispiel auch noch völlig fertig, weil er gesehen hat, dass sozusagen sein ganzes Volk da ausgerottet wurde. Viele haben auch Angst, was sie da gerade erlebt haben. Sie wissen auch, dass Gandalf sozusagen eine ihrer wichtigsten und stärksten Kämpfer war und dass sie ohne ihn jetzt vielleicht auch verloren sind. Frodo kennt ihn tatsächlich einfach auch schon sehr lange. Also überhaupt alle aus dem Auenland kennen ihn schon sehr lange, weil er da schon öfter ist. Aragorn kennt ihn auch schon lange. Also die kennen den alle schon lange.
Ja, aber es ist trotzdem irgendwie, es war auch so soapy gespielt. Es war so ein bisschen, ich stelle es mir so vor.
Ja, aber soapy gespielt, finde ich, ist der ganze Film.
Ja, ich stelle es mir aber auch so ein bisschen so vor, dass Peter Jackson gesagt hat, okay, pass auf, ihr habt jetzt euren super Freund Gandalf, den ihr alle schon lange kennt, verloren und ihr kommt jetzt aus diesem Kampf raus und jetzt zeigt mir eure Emotionen. Und dann haben die Kamera angemacht und dann sind die 8 Schauspieler aus diesem Eingang gerannt und haben da oben irgendwie den sterbenden Schwan gespielt und dann hat der gedacht, fuck, die Szene ist mir ein bisschen entglitten, wo hält ich denn jetzt die Kamera drauf? Und so wirkt das irgendwie. Also es ist irgendwie so, da gibt's irgendwie, die hat keinen Fokus, die Szene. Die ist irgendwie, das ist irgendwie so unrund. Weiß ich auch nicht, kann ich nicht so gut erklären, aber es wirkt irgendwie so unglaubwürdig, finde ich, diese Szene.
Ja, ging mir nicht so, weil ich glaube, da ging es halt wirklich um viel mehr. Also auch so dieses Entkommen und dieses Weinen, da kommt jetzt auch die Angst raus, die sie quasi in den letzten 2 Stunden nicht hatten weinen können. Ein Kampf nach dem anderen, eine Todesangst nach der anderen auch, weißt du? Ja. Also wir beide hätten da genauso gesessen und wären dann auch nicht weitergegangen. Und deswegen finde ich es okay. Also, aber dieses soapige Film auch, ne?
Ja.
Zum Beispiel in Bruchtal, als Frodo aufwacht und dann Merry und Pippin kommen dann so in so einer komischen Zeitlupe angesprungen. Man hört so Panflötenmusik und so. Also da war ich auch so, okay, Leute.
Wir freuen uns ja auch schon auf die allerletzte Szene.
Ja, und über die können wir uns ja dann auch sehr lange freuen.
Das stimmt. Und dann kommt irgendwie, dann kommt Frodo zu Cate Blanchett.
Genau, wir sind dann im Wald. Cate Blanchett ist quasi auch, also eine Elbenhexe, die auch unklar, also da gibt es quasi so eine Unklarheit in Gut oder Böse. Das ist eher so eine irgendwie, glaube ich, insgesamte neutrale Situation bei den Jungs und Mädels da. Und Und da geht es ja vor allen Dingen, also die haben sie ja aufgesucht, weil sie ja auch Hilfe brauchen, ne? Also,
ja.
Weil jetzt wird
sie brauchen
ja,
Zauberhilfe.
Naja, und sie müssen halt auch durch diesen Wald, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, so.
Ja.
Und, ja. Ich überlege gerade genau, aber ich glaube, die liegen quasi auf dem Weg und sie müssen natürlich irgendwie Geleit kriegen. Ja. Aber wahrscheinlich fragen sie auch nach Hilfe. Ich bin tatsächlich gerade ganz kurz unsicher, warum sie die treffen, aber es hat auf jeden Fall einen Grund. Ich glaube, es ist einfach auf dem Weg, der kürzeste Weg.
Und die kriegt dann auch kurz, die kriegt auch kurz so einen Rappel durch den Ring.
Und das fand ich aber schon immer auch beängstigend und irgendwie cool.
Ja, das sieht cool aus irgendwie. Das finde ich auch interessant. Ich bin nicht so richtig dahinter gestiegen, wie sie es gemacht haben. Ob es einfach nur negativ war, aber es sieht auch gar nicht aus wie Kate Blanchett. Mhm. Die puzzelt mich sehr, diese Szene immer. Und die fand ich immer sehr, sehr cool. Die sah
auch
super aus.
Weil die auch so, weil sie nicht wirklich, also der Sound ihrer Stimme und so, das ist alles irgendwie so, ist irgendwie so ein kurzes Kontrolle verlieren, aber dann irgendwie doch nicht und so, ist irgendwie gut.
Ja.
Als wenn sowas aus Inneres aus ihr rauskommt. So was.
Ja.
Das finde ich schon echt gut. Mhm. Ja.
Ja, absolut. Dann sind wir wieder bei Samovar und da kommen jetzt ganz harte Vibes auf uns zu, weil er jetzt da im Schleim seinen perfekten Krieger erschaffen hat und dem jetzt auch sagt, dass er der perfekte Krieger ist und dass er irgendwie ein
und dann
geiler
muss
Dude
es ja
ist
stimmen,
und so.
Wenn er es ihm sagt.
Ja, und da habe ich die ganze Zeit gewartet, dass er jetzt anfängt und singt irgendwie so: "But in just 7 days I can make you a man."
Das ist auch so eklig, wie der aus dieser Blase sich daraus
Ja, aber es sind so
also
krasse.
Also ich kann
Rock.
Mal kurz zur Info sagen, diese kleinen um ihn rum, die da die ganze Zeit sind, das sind alles Orks.
Ja.
Und diese speziellen Schleimbeutel hergestellten Dudes sind Uruk-hai.
Okay.
Die sind quasi gezüchtet von Saruman. Extra für den Kampf.
Es sind wirklich super harte Rocky Horror Vibes, die da an dieser Stelle den Film durchströmen. Und es ist, also das war das, was ich mir dazu aufgeschrieben habe.
Ja,
das fand ich
verstehe.
Irgendwie. Das fand ich irgendwie.
Ich glaube, mir war es zu unrockenrollig an der Stelle, um daran denken zu können.
Ja. Und dann, jetzt habe ich nochmal die Ring-Zwischenwelt, aber das ist eher so ein allgemeiner Kommentar, glaube ich, weil die ja andauernd immer wieder auftaucht. Und dann geht eigentlich das große Final-Battle dieses ersten Teils los.
Genau, also kurz vorher sind sie dann noch so auf dem quasi See unterwegs, auf dem Fluss unterwegs und kommen noch an den, ich glaube, Argonauten vorbei. Diese riesen Statuen. Das fand ich sehr beeindruckend,
stimmt.
Diese alten.
Ja, da habe ich immer.
Die beide so die Hand ausstrecken, so hier stopp.
Ja. Da musste ich immer an die unendliche Geschichte denken.
Ja,
da
voll.
Da gibt es doch immer diese Statuen, die so Augenlaser haben und so.
Ja, ja. Aber auch diese Größe und so ist natürlich sehr beeindruckend. Und dann sind sie, wie du schon richtig sagst, quasi im Wald und werden angegriffen von den Orks.
Genau. Von den Orks und diesem Ufuk, nee, Uruk-hai. Was? Uruk-hai?
Uruk-hai. Genau, Uruk-hai.
Uruguay.
Uruguay.
Der die Orks so ein bisschen anführt. Und dann geht da ein großer Battle los, wo sie gegen die kämpfen.
Und das mochtest du, ne?
Ja, den finde ich gut. Das ist eine sehr gute Schlacht, weil sie auch Konsequenzen hat. Also Frodo ist klar, muss weg. Alle sind sozusagen, die einzige Idee, die alle haben, ist, wir müssen Frodo schützen und Frodo muss weg. Frodo muss weiter. Wir müssen die hier aufhalten, damit Frodo weiter kann.
Es gibt vorher übrigens nochmal so eine kleine Szene, wo uns nochmal gezeigt wird, dass es wirklich nur Frodo machen kann.
Ja.
Weil er von verschiedenen Gruppen, Personen aus der Gruppe, die so ein bisschen durchdrehen, ihm den Ring abnehmen wollen.
Ja.
Und daran so gezeigt wird, dass nicht nur, wenn er der Träger betroffen ist, sondern auch die in der Nähe sind vom Ring. Ja. Und deswegen wird ja quasi in dem Moment auch beschlossen oder auch ist dann so die Folge später, dass sie nicht zusammen weiterziehen können.
Ja.
Weil er merkt, also weißt du, es gibt doch, ach, ich vergesse jetzt gerade, wie der heißt, der Sean Bean, also mit dem Techno, mit den Technohaaren. Also ich weiß gerade nicht, wie der hier im Film heißt.
Bogomir.
Nee, Bogomir ist es nicht. Oder doch, doch. Doch. Ja. Genau, Bogomir. Ja, ja, absolut. Der ihm versucht, den Ring abzunehmen, ne? Und dann ja. Aragorn hat auch so einen kurzen, komischen Moment. Und du siehst halt in Frodos Gesicht das Verstehen, dass das quasi, so können wir es also nicht machen.
Ja.
Weil das wird ja, ja schlimmer. Und dann quasi, deswegen entscheidet er am Ende, ich muss halt alleine weiter.
Ja. Ich
und
wollte,
dann ist der Kampf.
Ich wollte hier bei Stunde 1,55 dieses Podcasts kurz anmerken, dass ich gerade entdeckt habe, dass ich die ganze Zeit mein Handy neben dem Aufnahmegerät liegen hatte.
Ja.
Und das war nicht im Flugmodus. Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Ich habe es jetzt weggelegt, aber ich wollte nur zur Stimmung.
Also für uns alle eine sehr aufregende Folge heute. Das aber, also falls da was schiefgegangen ist, wissen das alle anderen schon sehr viel länger als wir.
Das stimmt. Ja. So. Man muss ja auch an so viel denken. Zum Beispiel das Handy nicht neben das Gerät zu legen und dann nicht auf Flugmodus zu haben.
Ich glaube, es sind tatsächlich zwei oder drei Sachen. Deswegen, ja, genau. Absolut.
Und sie haben alle mit dem Handy zu tun. Ja,
deswegen mach dich da nicht fertig. Sei da nicht so hart zu dir.
So, wir haben also diese große Schlacht im Wald und wir alle verfolgen alle, alle wachsen über sich hinaus und dann kommt die Szene, in der Bogomir Pütz von dem,
immer noch?
Dem Bogomir von Uruguay getroffen wird mit dem Pfeil. Ich glaube, als er gerade Mary und Gordy retten will und wird von einem Pfeil getroffen und dann steht er nochmal auf und bekämpft noch ein paar Orks und dann wird er von noch einem Pfeil getroffen. Und dann steht er wieder auf und bekämpft noch ein paar
bisschen
Orks.
Bisschen so der James Brown des Auenland, ne?
Aber es ist eine starke Szene, weil dann am Schluss steht dieser Uruk-hai wirklich direkt vor ihm und spannt nochmal so ganz langsam den letzten Pfeil, mit dem er ihm aus nächster Nähe, kein halber Meter, den dritten Pfeil irgendwie in den Körper jagt, worauf er wieder umkippt und nochmal irgendwie. Und das fand ich eine sehr starke Szene. Dann kommt auch kommt Aragorn von der Seite gesprungen und killt den Uruk-hai und dann verabschiedet er sich nochmal so von Bogomir, der mit dem Sterben freundlicherweise gewartet hat, bis Aragorn fertig ist. Und dann kommt er nochmal zu mir hin und dann röchelt er noch seine letzten Worte und so. Das fand ich schon gut. War ein sehr, sehr guter Heldentod, den sie da inszeniert haben.
Es ist ja so ein bisschen so ein Running Gag, dass Sean Bean immer in jedem seiner Filme umgebracht wird. Es gibt ja Leute, die haben dazu so Grafiken erstellt und so. Es ist sehr, sehr lustig.
Ja. Mhm.
So auch hier wieder.
Aber das fand ich, das war echt gut. Das war spannend, das war aufregend, das war irgendwie, da haben wir sehr schnell geroutet. Das hat mir gut gefallen. Ja, und dann ist im Grunde genommen nur noch irgendwie, dann wird es auch noch mal ganz weird. Frodo geht auf ein Boot, um wegzukommen, weil er muss ja weiter Richtung Berg. Okay.
Ja, hier
danke.
Ist, glaube ich, gerade. Also entweder ist ein Tor gefallen oder Mama hat neues Bier gebracht, es ist unklar.
Ja, ist unklar. So, also auf jeden Fall, Frodo ist auf dem Boot, um wegzukommen und so. Und Sam ist aber quasi, konnte sich von der Gruppe lösen und ist ihm hinterhergerannt. Und Frodo ist 5 Meter vom Ufer entfernt. Und Sam ist, warte Frodo, ich komme mit. Und Frodo sagt so, nee, das muss ich echt alleine machen, weil er will auch keinen in Gefahr bringen und so, reicht schon, wenn er selber in Gefahr ist und Sam, aber die gute Seele irgendwie, nein, ich komme auf jeden Fall mit und läuft ihm ins Wasser hinterher und dann so nach 3 Metern im Wasser sagt dann Frodo zu ihm, ey, du kannst doch gar nicht schwimmen und in dem Moment fällt ihm das auch wieder ein und er ertrinkt und er ertrinkt und dann sehen wir, wie er so nochmal unter Wasser nach oben guckt und irgendwie das Licht wird immer weniger und dann kommt aber die rettende Hand von Frodo und zieht Samwise aus dem Wasser und ins Boot und er ist gerettet und er hätte sogar sein Leben für Frodo geopfert, lernen wir in dieser Szene. So, erstmal, wie will er denn Frodo helfen, wenn er ertrinkt? Er weiß doch, dass er ertrinkt. Wieso rennt er ihm in Wasser hinterher, in dem er nicht mehr stehen kann? Was würde es bringen, sich in diesem Moment an dieser Stelle für Frodo zu opfern?
Also ich sag mal, klassischer Aktionismus an der Stelle.
Ja, ja. Würde
und
ich auch
vielleicht
sagen.
Auch das nicht konkrete Wissen von Samwise, wie tief das da ist.
Ja. Oder auch so nicht das Wissen, dass Wasser tiefer wird, je
überhaupt
weiter man reingeht.
Vielleicht wusste er auch nicht, dass er nicht schwimmen kann. Ich meine, für uns alle ist es Neuland.
Aber Frodo weiß
es,
oder was?
Ich habe jedes
Gefühl,
dass einer der unterschätzten Bösewichte dieser Serie das Wasser ist.
Das Wasser. Also Frodo weiß, dass er nicht schwimmen kann, aber er weiß es selber nicht.
Genau.
Ja, verstehe. Es würde natürlich dann meine andere Frage ausschließen.
Aber stell sie trotzdem.
Sam rennt ins Wasser zu Frodos Boot von diesem Strand aus. Und auf diesem Strand sehen wir sehr groß ein Boot liegen.
Ja.
Der hätte ein Boot nehmen können, um zu Frodos Boot zu kommen. Also hätten sie so ein kleines Bootwettrennen gemacht. Frodo, nein, paddel wieder zurück. Nein, ich hab dich gleich. Und so, dann hätten sie so irgendwie. Und niemand wäre in Lebensgefahr geraten.
Mhm. Nee, jetzt so viele Fragen, auf die wir heute hier keine Antworten finden. Wir sind auch am Ende des Films angekommen.
Ja.
Die Männer beschließen, Frodo ziehen zu lassen, weil sie in ihrem Herzen wissen, dass das wahrscheinlich besser ist. Beschließen aber auch, Merry und Pippin versuchen zu retten, die entführt wurden von den Orks.
Ja, ach stimmt, die sind ja von den Orks entführt worden.
Genau, das ist, ja. Da haben wir jetzt, teilt sich der Handlungsstrang sozusagen.
Ja.
Und der Film ist zu Ende und wir werden darüber in einer Woche weitersprechen.
Sehr, sehr viele Fragezeichen.
Ja. Ich dränge auch so auf dieses Ende nicht. Ich könnte mich noch ewig mit dir unterhalten. Allerdings flackert jetzt der letzte Balken.
Ah ja.
Und ich habe irgendwie Angst, dass die Aufnahme dann weg ist.
Wir haben ja auch 2 Stunden aufgenommen. Es reicht ja genau. An dieser Stelle auch. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr uns schreiben wollt, die Ringpost ist offen, dann schreibt uns bitte an folgende E-Mail-Adresse.
vimav@poolartists.de.
Und dann werden wir sicherlich hier, wie damals bei der Eulenpost, regelmäßige Ringpost machen, und in der wir uns mit den Kernpunkten eurer Kritik auseinandersetzen. Und wenn ihr uns auf Twitter anschreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter @wimaf war weg.
Weil Wimaf schon weg war.
Und mit diesen Worten dürfen wir euch nach 2 Stunden Wimaf entlassen, zurück ins Leben. und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es um, ich glaube, die 2 Türme ist der 2. Teil. Ne? Ist das der Herr der Ringe, die 2 Türme? Ich glaube ja. Ich glaube, die 2 Türme ist der 2. Teil. Wenn wir auf jeden Fall,
ich will einfach, dass du es noch ein paar Mal sagst. Ich sag jetzt gar nichts dazu.
Wenn wir den 2. Teil der Herr des Ringes Trilogie gucken.
oder Junge des Ringes.
da treffen wir uns hier wieder und wir freuen uns ganz doll auf euch. Und das wird für einige von uns ein harter Dezember, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
Aber für mich ist es jede 2. Woche hart. Von daher reißt euch bitte ein bisschen zusammen.
Ich sag nur, Leute, danach wird richtig Weihnachten abgekesselt. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Was?
Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
KISS 21.
Ganz eigen und doch typisch und eben mit denselben Stücken was Neues gemacht und das gefiel mir sehr gut.
KISS 21.
Willst du mich knutschen oder?
Ja, natürlich. Comic lesen ist was Romantisches.
KISS 21.
Das war der Wahnsinn. Also wir saßen da alle und sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Das war echt der helle Wahnsinn.
KISS 21.
Das ist jetzt ein nerdiges Ding und nerdig sein ist jetzt ja viel cooler.
Wow, voll gut.
KISS 21 mit Uke und seinem Uke namens Nils.
Das bin ich.
KISS 21, der Manga- und Comic-Podcast mit Nils Bokelberg und Uke Bosse. Überall, wo es Podcasts gibt.